Fritz jetzt eigentlich vergessen, wie man Kalender richtig liest. Ist doch noch gar nicht der letzte Mittwoch im Monat und trotzdem kommt Chaos Radio. Richtig, richtig, richtig. Chaos Radio ist hier, 20. August 2008, kurz nach 10. Wir haben Teil 138. Steini und Frank Rieger sind zu Gast. Grüße euch.
Guten Abend.
Ja, ich wünsche auch einen schönen guten Abend.
Wir sind hier, weil jetzt dieser Tage morgen die offizielle Games Convention in Leipzig eröffnet und die Gamechecker von Fritz darum gebeten haben, den Spiele-Blue Moon, der eigentlich heute stattfinden sollte, auf die nächste Woche zu schieben, weil ansonsten hätten sie nämlich heute nichts zu erzählen gehabt und können dann nächste Woche mit euch über die aktuellen Entwicklungen in Sachen Zockerei reden. Also deswegen ausnahmsweise Chaos Radio mal nicht am letzten, sondern am heutigen Freitag im Monat. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Heute
Mittwoch,
geht's
nicht Freitag.
Mittwoch. Wieso bin ich eigentlich bei Freitag?
Ich weiß nicht, vielleicht ist die Woche bei dir schon zu Ende, schon
Feierabend. Oder aber schon wieder angefangen. Das kann durchaus natürlich sein. Wir reden heute über eine ganz abgefahrene Geschichte, und zwar über unbemannte und autonom sich bewegende Geräte, unter anderem Drohnen.
Genau. Das ist ein Trend, den wir so in den letzten Jahren immer wieder verfolgt haben, auf dem Kongress schon behandelt haben. Die Computer sind schnell genug geworden, die Sensoren sind gut genug geworden. Wir haben starke Elektromotoren, wir haben starke Akkumulatoren und sind deswegen gibt es immer mehr Computer, die auf vier Beinen laufen oder mit vier Propellern durch die Gegend fliegen. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, was so viele Folgen hat. So ein bisschen Robotik auch im Allgemeinen, wohin geht da die Reise, welchen Ausblick können wir da wagen und auch darüber, wie man selber damit basteln kann, was wir so an Aktivitäten haben. Da gibt es die sogenannten Quadrocopter, da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Ja, also das ist so die...
Ja, wir haben ja auch vor ziemlich genau einem Jahr schon mal Hands-On, hieß die Sendung damals, das letzte Mal, dass ich hier war.
Da war Quadrocopter auch Thema.
Genau, da war Quadrocopter zumindest auch ein kleines Thema. Können wir auch mal gucken, für alle, die Sendung gesehen haben, was sich seitdem verändert hat. Wie es weitergegangen ist, sicher auch spannend.
Die Rede ist natürlich hauptsächlich immer von Drohnen. Du sprichst gerade von sich autonom bewegenden Computern, die immer leistungsfähiger werden und sich bewegen. Ist das dasselbe?
Ja, so eine Drohne, die gibt es ja schon sehr lange. Also die ersten Drohnen sind ja im Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Also noch sehr mechanisch mit irgendwie sehr wenig Elektronik. Eigentlich programmgesteuerte oder programmscheibengesteuerte Flugobjekte, was es war, waren Flugzeuge oder auch Raketen, in denen halt sich so eine Scheibe langsam drehte, die halt unförmig war. Und jede Beule an dieser Scheibe hat dann die Ruder an dem Flugobjekt gekippt. Das heißt, es ist sozusagen eine Flugbahn nach Zeit abgeflogen. Dann gab es noch ein bisschen Kompensation nach Kompasskurs und solchen Sachen. Also da wurde schon relativ viel dran gebaut. Natürlich ist diese Entwicklung primär im militärischen Bereich zu suchen. Also man wollte halt irgendwie Sprengstoff ins Ziel bringen oder Fotoapparate über das Gegners Territorium fliegen. Die Amerikaner haben da sehr viel Zeit und Geld investiert, um über die Sowjetunion und die Chinesen zu fliegen. Das waren aber immer sehr große, sehr teure Projekte. So in den letzten Jahren ist es so, dass die gerade die militärische Drohnenforschung enormen Aufschwung genommen hat. So war jetzt auch gerade wieder zu sehen in Georgien, als mit dem Georgien-Konflikt, als der losging. So die ersten Zeichen, dass es jetzt wirklich langsam ernst wird, war, als die Russen eine georgische Drohne da über Abchasien, glaube ich, abgeschossen haben. Und die Bilder dann auch davon zu sehen waren. Dann sieht man halt einfach nur so fast nichts. Da fliegt halt irgendwas und sendet halt ein Fernsehbild runter und wurde plötzlich abgeschossen. Und das findet halt immer mehr statt. Also eigentlich in allen militärischen Konflikten, die gerade so stattfinden, werden diese Drohnen in großem Umfang verwendet, auch im Irak und in Afghanistan. Überall da, wo Flugzeuge zu teuer sind oder der Einsatz von Flugzeugen zu gefährlich wäre oder man einfach nicht genug Flugzeuge hat. So, das ist halt sehr üblich so. Und der Grund, warum das meistens fliegt, ist halt einfach, dass da weniger Dinge zum Gegenfliegen sind, als auf dem Boden zum Gegenlaufen. Das heißt, es ist einfacher, was zum Fliegen, also autonom zum Fliegen zu bringen, als autonom zum Laufen.
Ja, das, warum sich das jetzt demnächst ändern wird, das wollen wir noch in aller Gänze betrachten. Frank hat schon gesagt, die Entwicklung der Sensoren ist stark vorangegangen. Da haben wir auch ein paar Beispiele, ein paar Anregungen auch, was da noch werden kann. Das wird sehr spannend.
Ja, vor allen Dingen ist also eines der Themen dieser Sendung, wir wollen ja nicht nur unbedingt über militärische Technik reden, die da irgendwo im Einsatz ist, sondern man kann sich so eine Dinger für relativ schmales Budget auch selber bauen. Ja. Und da sind wir dann eigentlich bei dem Punkt, über den wir mit euch auch gerne heute reden würden. Wo führt das eigentlich alles hin, wenn sich jeder seine eigene kleine Überwachungsmaschine baut, beziehungsweise wenn ihr abends einfach im Bad steht, vielleicht jetzt so um kurz nach 10 euch die Zähne putzt und plötzlich brummt's vorm Fenster und der Nachbar fliegt euch eine Drohne rein und guckt euch ins Badezimmer. Das ist dann der Punkt, wo man ernsthaft drüber nachdenken sollte, ob sowas überhaupt noch cool ist oder nicht. Ihr könnt mitdiskutieren, 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer oder aber chaosradio.ccc.de, da gibt es einen Link zum Chat, da könnt ihr gerne auch mitmachen und euch hier am Chaos Radio heute beteiligen. Wollen wir gleich einsteigen mit den Quadrocoptern?
Erzähl doch mal ein bisschen über die Quadrocopter.
Quadrocopter hatten wir vom Jahr schon mal. Ich erzähle nochmal für alle die es vor einem Jahr nicht gehört haben oder es schon wieder vergessen haben. Mhm. Quadrocopter.
Oder den Podcast gelöscht haben.
Oder einfach jetzt erst zugeschaltet haben.
Ja, wie auch immer.
Quadrocopter heißt Quadrocopter, weil es im Prinzip ein Helikopter mit 4 Rotoren ist, von denen 2 links rum und 2 rechts rum drehen. Das macht man, damit die sich nicht ständig im Kreis kreiseln. Das wäre unpraktisch. Ganz gut daran ist, dass man keinen Heckrotor braucht, wie beim Hubschrauber, der das Ding sozusagen in einer geraden Flugrichtung
auf Kurs hält,
sondern tatsächlich alle Rotoren zum Auftrieb beitragen oder wenn man das Ding eben schräg nach vorne stellt zum Vortrieb, so dass hier keine wesentliche Energie verschwendet wird. Außerdem wahnsinnig praktisch daran ist, und das macht es auch so leicht selbst zu bauen, ist, dass man nicht wie beim Hubschrauber Verstellrotoren braucht, also dass das Hauptrotorblatt in der Neigung verstellt werden kann, um eben Auftrieb bzw. Vortrieb zu erzeugen, sondern man das einfach dadurch macht, wenn man nach vorne fliegen will, macht man den hinteren Propeller ein bisschen schneller, dann kippt das Ding nach vorne und nimmt Fahrt auf. Gleiches gilt für links und rechts.
Also Prinzip Paddelboot eigentlich. Du paddelst links langsamer und es dreht sich dann rum.
So im Prinzip, beziehungsweise eben ich will eine Neigung nach vorne erzielen, damit es vorwärts fliegt oder nach links fließt oder nach rechts fliegt, dann muss ich nur den entsprechenden Rotor schneller und den Gegenüber langsamer machen, dann kippt das Ding. Ich kann das also komplett mechanikfrei, sage ich mal, durch die Rotationsgeschwindigkeit der Propeller steuern. Das ist mit modernen Brushless-Motoren und die machen es überhaupt erst richtig möglich, so ein Ding effizient zum Einsatz zu bringen. Dann aber, wenn man es mal hat, leicht möglich. Also heutige Technik macht es tatsächlich sehr einfach. Ich brauche jetzt im Prinzip nur noch einen Mikrocontroller, also einen kleinen Prozessor, der eben die Sensoren verarbeitet und jeweils einem der 4 Propellern sagt, was er jetzt tun soll.
Das klingt alles total kompliziert. Wie schwer ist es wirklich, so ein Ding selber zu bauen? Bausatz gibt's für irgendwas zwischen 600 und 800 Euro.
Ja, wenn man viel selber löten will, ist man auch schon bei 400 Euro dabei. Für 600-700 Euro kriegt man zum Beispiel von Mikrocopter, beides mit K geschrieben, also mikrocopter.de bei Holger und Ingo, kriegt man so einen Komplettbausatz für 700 Euro. Der ist, wenn man weiß, an welchem Ende der Lötkolben heiß ist, in einem Tag zusammengebaut. So,
damit baut man sich eigentlich seine eigene kleine Überwachungskamera.
Ja, da muss also die Kamera ist nicht dabei, die muss man jetzt noch ranhängen, ja. Aber das ist im Prinzip alles vorbereitet. Das heißt, ein Fotoapparat vorzugsweise löst das Problem erstmal. Da ist eine SD-Karte drin, da kann ich jetzt Video aufzeichnen oder in einem Fort Bilder machen. Da bin ich dabei. Wenn ich jetzt live sozusagen aus der subjektiven, aus der Ich-Perspektive fliegen will, braucht man eine Funkkamera. Die sind aber auch nicht mehr so teuer, gibt's bei Konrad und ähnlichen Versandhandeln. Also man ist auf jeden Fall für unter 1000 Euro bei einer selbstgebauten Flugmaschine, die nicht nur GPS-gestützt autonom fliegen kann, sondern die eben auch Videobilder nach Hause überträgt.
Genau. Also wir reden hier schon über eine Technik, die zwar eigentlich für die militärische Nutzung gebaut wurde, so wie Frank das gerade erklärt hat, aber die mittlerweile eigentlich von jedem zu Hause auf dem Küchentisch nachzubauen ist.
Ja.
So. Und wo noch nicht so richtig klar ist, wo es eigentlich alles hingeht.
Wo nicht richtig klar ist, wo es eigentlich hingeht, und das erfüllt uns natürlich erfahrungsgemäß und wie üblich mit Sorge.
Und Neugier.
Und Neugier, beides. Wobei ich ja uns mittlerweile als neusüchtig und nicht mehr nur einfach neugierig bezeichne. Mhm. Aber ist natürlich klar, wir müssen das verstehen. Wir können auch nur gegebenenfalls, so dass so sein sollte, mit dem erhobenen Zeigefinger winken, wenn wir verstanden haben, worum es geht. Da sind wir noch nicht. Sprich, das, was wir heute imstande sind zu bauen, ist noch nicht so gut wie das, was Militärs oder kommerzielle Systeme zu bieten haben. Da muss man erstmal verstehen, wie machen die das und was folgt denn daraus und wo wird denn die Reise hingehen? Das Beste, um das zu verstehen, ist es eben selbst zu bauen. Damit, und da möchte ich gleich auch nochmal die Kurve kriegen, damit wir da so ein bisschen die Fraktion der Modellbauer, die sehr, sehr gut sind, solche Systeme zu bauen und fliegbar zu machen, und die haben momentan eigentlich ganz groß den Hut auf in dieser Mikrokopter-Szene. Die aber, das sind erfahrungsgemäß nicht die besten Programmierer. Die wollen lieber fliegen. Die wollen Loopings fliegen, schöne Figuren fliegen. Das sind
schicke Maschinen haben.
Schicke Maschinen haben, schön in der Nacht blinkern und so. Das finde ich auch ganz großartig, sind aber nicht die gleichen Leute, die coole Software machen, damit die Dinger jetzt autonom fliegen. Und um die so ein bisschen zusammenzubringen, gibt es eine Veranstaltung, da reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber, am 20. September, die Motodrone in Finofurt auf dem alten Militärflughafen, wo auch das Chaos-Camp war. Da wird es eine Veranstaltung zu genau diesem Thema geben. Da gibt es Informationsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, Workshops. Und es wird dann auch, die wird jetzt nicht am 20. stattfinden, die haben wir verschoben, erkläre ich nachher genauer warum, sondern viel später stattfinden, eine Challenge, ein Wettbewerb. Und auf diesem Wettbewerb wird es darum gehen, tatsächlich autonom fliegende Systeme zu zeigen. Der wird dann auch mit einem hohen Preis versehen sein. Also the winner takes it all. Es gibt dann am Ende 20.000 Euro zu gewinnen. Also genug, um seine Investitionen auch dick wieder reinzukriegen. Um tatsächlich von Published Source, nenne ich das mal, Software herstellen, die also auch bereit sind, über ihre Technologie zu reden, weil darum geht's.
Mhm. Also das halt muss man vielleicht noch dazu sagen. Also der Kern dieser Challenge ist ja nicht nur halt irgendwie irgendwelchen Industrieteams die Gelegenheit zu bieten, noch ein bisschen Kohle abzuzocken und mal zu zeigen, wie toll sie sind, sondern die Idee dahinter ist ja, den Stand des Wissens darüber zu verbreitern, und zwar den öffentlichen Stand des Wissens. Deswegen ist halt die Bedingung, dass du, wenn du halt teilnehmen willst und da den Preis gewinnen willst, musst du halt die Hosen runterlassen und deinen Source publizieren, also deinen Code publizieren, damit die anderen von dir lernen können und einfach sich der Stand des Wissens darüber, was geht da eigentlich, verbreitert. So, momentan ist halt so, dass ein Großteil dieser Forschung halt im militärischen, nicht öffentlichen Bereich stattfindet, und wir halt einfach teilweise schlicht gar nicht wissen, welche Möglichkeiten die da ist da so gibt. So, wir wissen halt, dass die großen Militärdrohnen 72 Stunden in der Luft bleiben können, ohne aufzutanken. Und halt irgendwie so lange halt über irgendwelchen Kriegsgebieten rumfliegen können, um aus irgendwie 10 Kilometer Höhe irgendwas zu filmen. Aber wie jetzt die genauen, detaillierten Kapazitäten aussehen, wissen wir nicht. Wir wissen teilweise einfach nicht, ob bestimmte Dinge möglich sind oder nicht möglich sind.
Also müsst ihr sie, wie Steini auch gerade sagte, einfach ausprobieren.
Genau, also einfach so mal im Prinzip einfach mal ausprobieren, was geht so. Und es geht natürlich auch darum, da reden wir dann später nochmal drüber, Strategien zu entwickeln, was kann man denn dagegen tun, wenn so ein Ding plötzlich immer im Garten fliegt. So, ne, was mache ich denn da?
Ein Wort noch zum Published Source. Es geht hier, damit das nicht verwechselt wird, das führte schon zu heftigen Diskussionen. Es geht nicht um Open Source. Mhm. Es geht uns nicht darum, dass der Entwickler dieser Software seine Rechte freigibt und jeder kann damit machen, was er will, sondern es geht, der behält tatsächlich seine Rechte. Die wollen wir auch nicht ankratzen. Es geht darum, dass man zu privaten Zwecken eben für die nächste Challenge auf dem Wissen des Gewinnersystems aufbaut, damit nicht irgendwann sich einer abhebt und alle anderen programmieren hinterher und da ist dann nichts wieder zu machen, sondern es geht da wirklich um den Informationsgewinn. Die Rechte, die vollständigen Verwertungsrechte, damit da auch keine Berührungsängste von Teams entstehen, jetzt tatsächlich eigentlich auch sehr viel Arbeit da reinstecken würden, die Verwertungsrechte bleiben beim Programmierer oder bei den Teams. Aber sie müssen eben veröffentlicht werden, damit man das zu privaten Zwecken, eben zum Erkenntnisgewinn weiterverwenden kann.
Okay, also wenn ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen kann. Im Moment haben die Modellbauer schlicht und ergreifend aufgrund ihrer Tätigkeit als Modellbauer bei fliegenden Objekten die Nase vorne, weil die das einfach schon lange machen.
Na klar, das ist eine Tradition.
Und die Leute, die sich quasi mit der Technik von autonom fliegenden Dingern beschäftigen, sind in den meisten Fällen einfach aus militärischen Schweigepflicht oder so, dürfen die einfach nicht sagen, wie es funktioniert. Und jetzt sagt ihr, okay, wir bauen sowas selber.
Genau. Und Softwareentwickler, muss man in der Kurve, die man da zieht, noch dazu sagen, sind erfahrungsgemäß nicht die allerbesten Modellbauer.
Insofern. Also braucht ihr euch gegenseitig.
Man braucht sich da gegenseitig und es ist schlau, sich da mal zusammenzusetzen und gemeinsam auch Teams zu bilden und zu sagen, so, nee, okay, dem Thema nehmen wir uns jetzt an. Da bauen die Modellbauer gut fliegende Maschinen und die Softwareentwickler, die machen, dass da ich mit einer SSH rauf kann und ein Kommando geben.
Reden die miteinander? Weil manchmal hast du ja so, der Handwerker redet nicht mit dem Künstler und der Künstler nicht mit dem Handwerker.
Ja, also ein Teil der Challenge der Motodrom ist halt irgendwie, die verschiedenen Welten halt zusammenzubekommen.
Okay.
Gut, da ist nun der Club auch traditionell relativ gut darin, einfach verschiedene Welten zusammenzubringen und Leute aus unterschiedlichen Ecken zusammen zu Aktivitäten zu bewegen.
Genau, eine Information dazu noch. Wir werden auch, ich erzähle vielleicht kurz noch ein bisschen, was es alles geben wird. Wir werden da interessante Diskussionspartner haben aus Politik, Militär und Forschung.
Ob es Militär kommt, wissen wir noch nicht, aber wir haben zumindest mal gefragt.
Zumindest, wenn sie jetzt wissen, dass ihr sowas macht, könnt ihr wetten, dass sie einfach mal vorbeikommen, um zu gucken, was
so geht. Naja, wir haben sie halt schon gefragt, ob sie nicht mal vorbeikommen wollen, um sich mal zu rechtfertigen und zu sagen, warum sie das jetzt eigentlich tun. Also was eigentlich der Grund dafür ist, dass sie jetzt auf so eine Systeme setzen.
Diese Systeme sind ja nicht nur, um kurz einen Einwurf zu machen, die sind ja nicht nur im Militär in der Verwendung, sondern auch bei der Polizei, bei Fußballspielen, bei großen Sportveranstaltungen
halt
und so, wo man einfach eine Überwachung, also von oben einfach gucken kann, wie viele Leute sind hier im Stadion, wer läuft gerade wohin und wer pinkelt gegen Baum.
Genau, also das ist halt zumindest das, was sie gerne wollen. Momentan sind es halt noch Feldversuche, wo sie halt erstmal testen, so, da gibt es halt eine Menge Schwierigkeiten. Aber das wollen sie halt gerne. Wir wollen halt gerne mit ihnen darüber reden. Wir wollen halt einfach gerne wissen, was denken die sich dabei? So, warum denken sie, dass sie nicht mit den normalen, bisher vorhandenen Systemen auskommen? Und machen die sich eigentlich Gedanken darüber, wo die Reise dahin geht? Also denken sich darüber, dass sie über jeden Quadratkilometer Stadt so ein Ding hängen, so, um einfach uns flächendeckend zu überwachen? Oder um einfach da auch mal einen gewissen Dialog gerade mit der Politik hinzubekommen, versuchen wir da halt auch möglichst so eine Leute einzuladen.
Genau. Was wir weiter noch sehen werden, ist einen konkreten Workshop. Das heißt, wir werden vier solche Systeme an dem Tag zusammenbauen.
Diese Bausätze, von denen
wir gesprochen haben? Diese Bausätze, die werden wir dort vor Ort zusammenbauen. Man wird mit Leuten dort diskutieren können, die sowas auch schon mal gemacht haben, die auch Detailwissen haben. Deswegen wollen wir heute auch nicht zu technisch zu sehr ins Detail gehen, sondern eher über die Folgen sprechen.
Für die Technik gibt es den Chaos Radio Express?
Da gibt es einmal noch einen Chaos Radio Express und natürlich die Veranstaltung selber, auf die jeder gerne eingeladen ist, zu kommen und sich dort genau zu informieren, auch über die Technik. Und man wird sich dann auch hinterher, gerade die Softwareentwickler, die nicht so imstande sind, Modelle zu bauen, um eines der vier Systeme bewerben können. Wenn man denn ein vernünftiges Konzept hat, wie man an den Challenges teilnehmen will, kann man sich bewerben, drum zu sagen, ich bin beschissener Modellbauer, ich habe auch nicht genug Geld, um jetzt irgendein System zu kaufen, ich habe aber eine Idee. Und wenn die plausibel genug ist, dann kann man sich so ein System zur Verfügung stellen lassen und darauf aufbauend eben seine Software entwickeln.
Okay, aber Motodrone ist sozusagen die Veranstaltung, die noch kommt am 20. September. Heute wollen wir auch ein bisschen über so autonom fliegende, sich autonom bewegende Objekte, in dem Fall meistens eben Drohnen, also fliegende Geräte reden. weil, wie Frank schon sagte, das ist die einfachste Art und Weise, sowas durch die Gegend zu bewegen, weil du hast relativ wenig Hindernisse. Falls ihr euch jetzt fragt, naja, und wo ist das Problem, worüber soll man da diskutieren? Da gibt es jede Menge Angelpunkte und Fußnoten, über die es sich dringend lohnt, mal nachzudenken und zu diskutieren. Das wollen wir mit euch gerne tun, unter der 0331 70 97 110. Aber vorher, glaube ich, den einzigen Song über Hubschrauber, den ich gefunden habe. Blockparty und Helikopter. Helikopter, die Blockparty. Ihr hört das Chaos Radio auf Fritz. Mittwochabend, Chaos Radio 138 mit Frank Rieger, mit Steini. Mein Name ist Jakob Kranz und wir reden über Drohnen und autonom fliegende Objekte. Und am Telefon ist André. Hallo André, guten Abend.
Hallo. Hi Steini.
Na? Na? Hallo Abel. Na? Ja, geht gut. Du wolltest was erzählen zum Kongress, nehme ich an.
Ja, ganz genau. Wie schon letztes Jahr und wie schon auch im Chaos Camp veranstalten wir auch dieses Jahr wieder einen schönen großen Workshop. Wir werden wieder live Drohnen bauen und es wird diesmal eine Flugschule geben. Das heißt auch, Leute, die noch nie geflogen sind, werden es mal ausprobieren können, wie sich so eine Drohne, so ein Mikrocopter an der Fernsteuerung anfühlt.
Und wenn sie das Ding abschmieren lassen, was dann?
Dafür haben wir noch einen zweiten Mann, der das abfangen kann.
Okay. Ist das dieses, das sind die Workshops, von denen Steini gerade sprach, bei der Motoblog?
Nee, das ist, also ich hatte letztes auf dem Chaos Camp diesen Workshop organisiert, mit den Mikrocoptern, Und dieses Jahr wollen wir das machen, wir das wieder auf dem Chaos-Kongress und wir dann wieder vor der Halle fliegen.
Chaos Communication Kongress von 27. bis 30. Dezember, vermutlich wieder im Kongresszentrum in Berlin, neben dem Haus des Lehrers am Alexanderplatz.
Ganz genau. Ja, und eventuell wird es auch wieder Vorträge geben. Es wird ein Entwicklertreffen geben von dem UAVP-Projekt. Das sind diese Nachfolger von diesen Wolfern-UFOs.
Genau.
Und wie ich so gehört habe, werden noch einige andere Entwickler kommen, um sich da auf dem Kongress damit zu verständigen.
Aber die Entwickler sind schon da. Wir haben ja auch gerade gehört, ein Problem sind eben, ist Modellbauer und Entwickler zusammenzukriegen. Wie siehst denn du das?
Naja, ich bin eigentlich beides. Ich bin hauptsächlich Modellbauer, weil das mache ich schon seit meinem 10. Lebensjahr. Mhm. Und bin aber auch Elektroniker und Programmierer. Und für mich ist es beides nicht das Problem.
Stehst du da in der Modellbauer- und Elektronikerszene alleine? Gucken dich die anderen Kollegen komisch an, weil die sagen, du angelst in einem fremden Teich?
Na, sagen wir es mal so, wenn ich mit meiner Drohne mal zu meinen anderen Modellsachen mitnehme, die gucken schon komisch, aber die finden es immer cool, wenn ich damit Filme mache oder Videos aufnehme. Dann wollen sie immer alle Videos haben und ich soll immer wieder vorbeikommen damit. Das ist schon witzig.
Du kommst auch zum Motodrohnen, ne? Hast gesagt.
Ich komme auch zum Motodrohnen.
Ja, erzähl doch mal, was dein aktueller Stand des Geräts ist. Was kannst du denn mittlerweile?
Na, ich bin Beta-Tester beim Microcopter-Projekt und deswegen habe ich schon wie relativ wenige in Deutschland schon GPS drauf. Das heißt, ich kann wirklich auf ein paar Meter genau schweben. Wir können Waypoints fast fliegen. Da warten wir momentan auf die neue Software, die Holger und Ingo noch
genau, das Navi-Board kommt ja jetzt auch demnächst, ne?
Ja, genau.
Also der große Unterschied zwischen den Drohnen, weil du auch gerade GPS ansprichst, und den normalen Modellflugzeugen ist ja der, dass im Modellflugzeug stehst du unten, hast so einen Kasten mit so einer Antenne und steuerst über Funk irgendwie ein Flugzeug, was nur eine bestimmte Entfernung von dir weg sein oder dran sein muss, damit du überhaupt ein Funknetz da hast. Die Drohne an sich, theoretisch kannst du die starten, setzt dich dann irgendwo in eine Ecke, trinkst Kaffee und das Ding macht genau das, was du ihm programmiert hast. Und wie das, Frank das schon sagte, die Dinger fliegen bis zu 72 Stunden.
Ja, jetzt nicht diese.
Also die militärischen, die kleinen natürlich nicht.
Die sind dann so groß wie eine 727.
Ja. Genau, die, von denen wir reden, die fliegen so eine Viertelstunde, 20 Minuten etwa. Da wird es jetzt demnächst auch einen Schwung nach vorne geben mit neuer Akkutechnologie und mit Brennstoffzelle. Da kommt jetzt bald was. Das bringt uns vermutlich einen Faktor 3, würde ich schätzen. Also eine Stunde wird dann gehen irgendwann.
Was ist Faktor 3?
Faktor 3 zu 20 Minuten. Also eine Stunde. Eine Stunde statt 20 Minuten würde orakeln innerhalb der nächsten 1-2 Jahre machbar sein.
Wie groß ist eigentlich diese Drohnenbauszene, wenn man da von der Szene überhaupt sprechen kann?
Na, bei den Modellbauern ist es mittlerweile recht verbreitet. Ich würde da in Europa locker 200-300 Leute sehen, die sich da konkret mit beschäftigen und viel mehr, die das halt einfach mal nachgebaut haben, um was gemacht zu haben, um es ausprobiert zu haben. In Deutschland auch bestimmt 50 bis 70 Leute.
Also es sind nicht nur drei Verrückte.
Nee, es sind nicht nur drei Verrückte.
einer davon ist ja am Telefon. André, du baust ja gerade auch an der Drohne, hast gesagt, du bist Beta-Tester beim Microcopter oder beim Microcopter. Was ist denn so die größte Herausforderung im Moment, an der ihr knabbert?
Momentan ist das Problem, die neuen Parameter zu erfliegen, damit die Regelungstechnik funktioniert.
Also sprich, auf der Stelle zu schweben oder einen Waypoint anzufliegen. Ganz konkret, ganz genau. Ruhig. Das, was die Microdrone, das kommerzielle Produkt eigentlich schon relativ gut oder beeindruckend gut macht. Ne, nämlich einfach mal, es steht an einem Punkt und da steht das wie festgenagelt und da kann Wind gehen, das ist völlig egal, das steht da.
Weil es sich permanent korrigiert.
Weil sich das permanent mit aufwendigen Kalman-Filtern und hohen Abtastraten ständig rekalibriert und dann fliegt das, dann sagt man, jetzt fliegst du zu dem Waypoint und dann fliegt das schnurgerade dahin. Das ist beeindruckend gut.
Warum macht man das? Also was ist die Herausforderung dabei, außer diesem Daniel Düsentriebschen Erfindergeist, dass du sagst, ich will wissen, wie es geht?
Naja, wenn du mal, ich sag mal, ein Head-Mounted Display, also ein Fernsehapparat als Brille auf der Nase aufhattest und durch diese Brille gesehen hast, was die Drohne siehst, dann sitzt du plötzlich drin in einem Flugzeug. Und das geht schon richtig hart in den, du hast nicht das Risiko abzustürzen, aber du fliegst halt wirklich selber Flugzeug. So, und du kannst dann, das ist zumindest erstmal die Faszination der Videoübertragung und des Luftbildes und so weiter. Du sitzt halt wirklich drin. Und für mich die Faszination oder die Motivation, autonom fliegende Systeme zu bauen, ist, ja, hey, das ist ein Roboter. Roboter sind schon immer cool.
Ja, okay, das ist ein Argument.
Ja, also als der Aibo rauskam, das war genauso der Hammer, wie es jetzt fliegende autonome Systeme gibt, wo ich mich über WLAN mit SSH einlogge und sag mal einen Meter höher und mal 5 Meter nach vorne. Ja, das ist schon fett. Oder ich auf Google Earth oder Google Maps sagen kann, jetzt fliegst du mal nach da, machst 15 Bilder und kommst zurück.
Okay, da gibt es eine Menge Risiken, auch in der Anwendung, sowohl technische und auch noch Probleme, an denen zu knabbern ist, als auch natürlich einige moralische Bedenken beim Stichwort, ich baue mir eine selbstfliegende Überwachungskamera und gucke euch dann dabei irgendwie durch Schlüsselloch. Die gibt es alle hier zu klären im Chaos Radio auf Fritz. Wir machen jetzt erstmal die Nachrichten, danach diskutieren wir mit euch weiter. Danke dir, André.
Ciao. Tschüss.
Super Radio 3000? Wir spielen die größten Super-Mega-Hits aller Zeiten mit der meisten Abwechslung und dem Besten von heute im Super-Mega-Mix. Was kann ich für Sie tun?
Ja, mein Name ist Jolle vom Interessenverband Deutscher Schrankwandhersteller. Wir haben festgestellt, dass die deutsche Schrankwand ein Imageproblem hat.
Interessant.
Ja, und da dachten wir uns, vielleicht könnten Sie ja mal eine Sendung aus einer deutschen Schrankwand senden.
Aha, interessant.
Ja, und da könnten Ihre Hörer auch was gewinnen. Zum Beispiel eine Schrankwand.
Interessant.
Ja, und das würden wir uns natürlich auch richtig was kosten lassen.
Interessant, verstehe. Da verbinde ich Sie gern mal eben mit unserer Marketingabteilung.
An dieser Stelle kommt die Stelle, wo wir mal kurz darauf hinweisen wollen, wie wichtig es ist, dass es Radio- und Fernsehprogramme gibt, die von wirtschaftlichen Interessen und Schrankwandherstellern unabhängig sind und die man für Geld nicht kaufen kann.
Haben Sie in letzter Zeit über den Erwerb einer deutschen Schrankwand nachgedacht?
Fritz
ist ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm.
Und abhängig sind wir auch. Aber nur von euch.
Fritz.
Powered by eure Rundfunkgebühren.
Und das hört man.
10:30.
Fritz Info.
Nachricht.
Mit Mario Bartsch.
Nach dem Absturz einer Passagiermaschine auf dem Flughafen von Madrid wird die Zahl der Toten immer weiter nach oben korrigiert. Wie die Regionalregierung in Madrid mitteilte, kamen 151 Menschen ums Leben, 20 seien schwer verletzt worden. Ein Sprecher sagte, an Bord der Unglücksmaschine seien 171 Personen gewesen. Nach Angaben der Fluggesellschaft Lufthansa könnten auch Deutsche unter den Opfern sein. Für den Flug der spanischen Fluggesellschaft Spanair hätten auch 4 Deutsche eingecheckt. Die Maschine war unmittelbar nach dem Start in Richtung Gran Canaria zerschellt. Im Georgien-Konflikt verschärft sich der Ton zwischen der Europäischen Union und Russland. Der französische Außenminister und EU-Ratsvorsitzende Kouchner warf Präsident Medvedev Wortbruch vor. Ein größerer Abzug russischer Truppen aus Georgien sei nach wie vor nicht erkennbar. Das sei eine Missachtung internationaler Vereinbarungen, die so nicht hingenommen werden könne, so Kouchner. Medvedev hatte sich vertraglich zum Rückzug der Truppen verpflichtet. Er soll bis Freitagnacht abgeschlossen sein. Bis dahin will die NATO ihre militärische Zusammenarbeit mit Russland ruhen lassen. Die Bundesregierung will die Bürger besser vor Handystrahlung schützen. Umweltminister Gabriel kündigte dazu einen Gesetzentwurf an. Die Mobilfunkstrahlung nehme zu. Darauf müsse die Politik reagieren, sagten Gabriel und der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz König bei der Vorstellung des Strahlenschutzjahresberichts. Zur Abwehr von Hautkrebs durch künstliche UV-Strahlen bekräftigte Gabriel die Absicht, Minderjährigen und Jugendlichen den Besuch von Sonnenstudios zu verbieten. Beide Vorhaben sollen in das neue Umweltgesetzbuch aufgenommen werden.
60 Rettungswagen und zahlreich.
Sport.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute Abend in Nürnberg gegen Belgien ihr erstes Testspiel nach der Europameisterschaft. Eine Viertelstunde vor Schluss steht es 1:0 nach einem Foul-Elfmeter-Tor durch Bastian Schweinsteiger.
Wetter.
Heute Nacht ist es meist trocken bei Tiefstwerten bis 12 Grad. Am Tag dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei nur selten kurze Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad.
Verkehr.
A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen dem Übergang Landesgrenze und Ortrand liegen Gegenstände, nämlich ein großes Teil auf der linken Spur. B167 Löwenberg Richtung Lebus zwischen Hohenfino und Kreuzung Bad Freienwalde. In beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn, da besonders vorsichtig. Im Kreis Stendal ebenfalls Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn zwischen Schönfeld und Wulkau auf der B107 in Richtung Havelberg. Und Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Am Tempelhofer Damm ist die Ausfahrt gesperrt, dort wird gebaut, es gibt aber eine Umleitung. Sonst überall gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mittwochabend, Chaos-Radio-Zeit Nummer 138. Frank Rieger und Steini sind hier. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir wollen mit euch und uns und allen anderen über autonome Fluggeräte, also Drohnen, reden. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen erwähnt, wo die Dinger herkommen, wer die so verwendet. Wozu braucht man eigentlich Drohnen?
Na, also für die momentanen Anwendungsfälle außerhalb des Militärs gibt es halt relativ wenige. Es gibt immer wieder so Versuche, wo sowas von der Polizei eingesetzt wird für Stadien oder auch gelegentlich von der Feuerwehr für Großlagen, um halt einen Überblick zu gewinnen.
Architekten?
Architekten verwenden es gerne für Luftbilder.
Gegenden, also, wo du einfach von oben mal die Lage checken
genau, musst. Genau, also billig Luftbilder machen, schnell, ohne dass du irgendwie noch ein Flugzeug mit einem Flugplan und so weiter und so fort brauchst. Momentan genau. Die Hauptanwendung, einfach, sag mal, so der Idealfall, wie halt auch beim Militär verwendet wird, ist halt Rucksack auf Drohne raus, hoch damit und hast dann halt dein Luftbild nach 5 Minuten live auf dem Boden und wenn irgendwas ist, kannst du hinfliegen und gucken. So.
Ja, oder halt billig, ne? Ohne einen Hubschrauber und ein Flugzeug bemühen zu müssen, mal von der Großbaustelle ein Überblickbild für den Chef machen.
Mhm. Genau.
Wir haben gerade erwähnt, dass es die Dinger so als Bausatz auch zu kaufen gibt, also die quasi zivile Variante, die ihr ja gerade auch testet. Kann ich mich theoretisch an jeder Ecke der Stadt hinsetzen, kann so ein Ding auspacken, kann meine Drohne fliegen lassen oder kommt dann irgendjemand und sagt, so geht's aber nicht?
Also die Rechtslage ist relativ eindeutig, weil technisch gesehen gilt so ein Modell, also eine Drohne als Modellflugzeug, also eine Selbstbaudrohne, die sind halt klein und leicht. Das heißt also, wenn du die in bewohnten Gegenden fliegen willst, musst du halt irgendwie allerhand Auflagen erfüllen. Also darfst nicht eine bestimmte Höhe überschreiten, insbesondere in der Stadt nicht, wo Luftverkehr ist. Also Berlin ist ja komplett kontrollierter Luftraum. Darfst bestimmte, also musst das Ding immer so fliegen, dass du es noch siehst. Also zum Beispiel auch ein Mikrocopter mit einem Navigationsboard drauf, also der halt GPS hat, wird halt nicht weiter fliegen, als seine Funkverbindung reicht, weil es darf er nicht. Also es ist halt rechtlich ist das Ding halt ein Modellflugzeug. Das heißt, also es muss noch in dem Bereich sein, wo du im Zweifel mit der Verbindung eingreifen kannst.
Und es braucht eine Versicherung, eine Modellhaftpflichtversicherung. Genau. Fliege niemals ohne Modellhaftpflichtversicherung.
Das kann relativ schnell relativ teuer werden. Also wenn das Ding zum Beispiel auf eine Straße kracht, der LKW-Fahrer geht vor Schreck auf die Bremsen, auffahren.
Szenario ist genau, jedem so selbst überlassen, wie es dann am Ende ausgeht. Okay, genau. Aber das heißt, dass dieses Szenario, was wir am Anfang ja auch beschrieben haben, jeder baut sich eine Drohne und guckt dann dem Nachbarn irgendwie in den Garten oder durchs Badezimmerfenster, in dem Fall dann auch nicht zutrifft, weil du darfst die Dinger in der Stadt ja gar nicht fliegen.
Na ja, gut, aber auf dem Land darfst du sie zum Beispiel schon fliegen. Mhm. Also wenn du halt außerhalb kontrollierten Luftraums bist, ist es kein Problem. Außerdem ist es halt so, dass es effektiv nicht zu kontrollieren ist.
Ja, zwischen nicht dürfen und nicht machen ist ja,
ein Grund. Genau. Also die Dinger haben halt kein Nummernschild, die sagen halt nicht, ich gehöre XY und wenn so ein Ding halt neben dir die Straße runterfliegt, da hast du keine Ahnung, wem das gehört. Ja, also da gibt's halt, ist halt schon noch ein bisschen wilder Westen an der Ecke. Und also andere Anwendungsfälle sind auch Filmproduktionen, also die halt normalerweise sich einen Hubschrauber mieten würden, um zum Beispiel halt irgendwie den Flug durch die Straßenschlucht zu machen. Kannst du auch mit einer Drohne machen, ist viel billiger, mietest du dir halt so eine Drohne. Also da gibt halt schon eine Menge Anwendungsfälle. In den allermeisten Fällen sind es halt Luftbilder. Es gibt halt auch andere Anwendungsfälle, die jetzt so ausprobiert werden, halt so gerade so in Themengebiet Notfallrettung zum Beispiel, um einen Sensor in die Qualmwolke zu fliegen, um zu gucken, wie giftig ist der Scheiß denn gerade, der da verbrennt. Das ist halt so ein Anwendungsfall, den die Feuerwehr gerne haben möchte, dass sie halt Proben direkt aus der Rauchwolke entnehmen kann oder direkt analysieren können und übertragen bekommen kann, was das Problem ist. Dann gibt es Anwendungsfälle, zum Beispiel in größeren übersichtlichen Katastrophen halt Menschen zu finden. So, also was weiß ich, Erdbeben, Verschüttungsgebiete, dergleichen Dinge mehr. Also da gibt es halt eine große Reihe von, sagen wir mal, sinnvollen und zivilen Anwendungsfällen. Genauso wie es halt eine große Reihe von eben, naja, militärischen, nicht so sinnvollen Anwendungsfällen gibt, die man halt eigentlich nicht möchte. So.
Sind die Dinger denn im zivilen Bereich überhaupt schon im Einsatz?
Ja. Ja, also gerade bei Architekten und Bauherren und so. Genau. Es gibt in Berlin schon mehrere Unternehmen, die diese Dienstleistung mit Drohnen anbieten, Luftbilder machen zu können. Es ist auch in der Forschung auf ganz anderem Gebiet im Einsatz, um mal nicht immer nur über die Quadrocopter zu reden, sondern auch Drohnen in Form von Modellflugzeugen. die den Vorteil haben, dass sie nicht permanent Energie aufwenden müssen, um oben zu bleiben. Eben durch die Tragflächen ist der Energieaufwand geringer. Die fliegen dann auch länger und vor allem weiter. Da ist sicherlich zu nennen das Paparazzi-Projekt, das auch auf der Motodrohne anwesend sein wird, Vorführungen machen wird, einen Vortrag halten wird. Die haben im Prinzip einen Autopiloten für Modellflugzeuge entwickelt, was den Vorteil hat, dass man damit eben mal sehr schnell sehr hoch fliegen kann, um damit zum Beispiel für Geologen, Geografen und so weiter als Werkzeug zu dienen, eben wieder für Luftbilder. Die haben in Alaska einen Versuch gemacht. Da haben sie mal geguckt, wie hoch sie kommen. Bei 3 Kilometer nach 5 Minuten haben sie dann abgebrochen. Das war ihnen dann, das sieht man dann auch nicht mehr. Und man sieht nur noch von oben das Bild. Und das wird immer, alles wird immer kleiner unten. Und die meinten so, das ist schon unheimlich. Das haben sie dann mal wieder runterkommen lassen, das Gerät.
Also es gibt auch schon seit mehreren Jahren eine amerikanische Firma, die bauen auch also Starflügler, also große Modellflugzeuge. Sind über den Atlantik geflogen. Und zwar mehrfach. Also die sind halt von Neufundland nach Irland zurückgeflogen.
Ein Modellflugzeug.
Ja, super. Also sind halt ein bisschen größer, die Modellflugzeuge, haben einen Verbrennungsmotor wegen der Energiedichte und haben damit meteorologische Forschung gemacht. Also die können damit halt einfach mal so quer durch das Wetter durchfliegen, weil du sonst halt irgendwie ein Wetterflugzeug brauchst. Und das können sie halt mit vielen Flugzeugen für verdammt wenig Geld machen.
Also womit wir gleich nochmal beim Begriff Drohne sind. Ne? Drohne heißt, das sind ja die männlichen Bienen. Ich hatte das damals auch schon mal angerissen. Da gibt's viele von und sie dienen genau einem einzigen Zweck und sie sind billig. Ja, das ist der Zweck der Drohne. Wenn ein Mensch zu wertvoll ist und das ja unter militärischen Maßstäben ist das ja nicht das Menschenleben, das da was zählt, sondern die Kosten für die Ausbildung. Wenn ein Mensch also zu wertvoll ist, dann schickt man eine Drohne. So, und das ist genau der Aspekt. Wenn die billig genug sind, kann ich ganz viele schicken und dann ist mir egal, ob 70% oder 80% oder 95% verschwinden, solange die 5% zurückkommen und die gewünschte Information liefern.
Okay, das sind jetzt aber alles Aspekte, wo man sagen könnte, super, prima, toll, hurra, sollten wir jetzt flächendeckend einführen, weil alle können die gebrauchen. Ihr habt es ja gerade gesagt, von Katastrophenschutz über Feuerwehr bis hin zu
Waldbrände und so, ne?
Da kann man machen, ne? Tausend verschiedene Einsatzmöglichkeiten, da gibt es wahrscheinlich alle 5 Minuten, je länger man drüber nachdenkt, noch mehr. Da gibt es jetzt aber auch die Gegenseite. Zum einen führt das zu der Vision, dass irgendwie die Stadt und alles andere von irgendwelchen Drohnen bevölkert ist, weil man die Dinger selber bauen kann und weil ich jetzt auf die Idee komme, irgendwie meine komplette Straße und meine Stadt zu überwachen. Vielleicht komme ich auch nicht auf die Idee, sondern der Bürgermeister meiner Stadt oder der Chef meines Landes oder der Chef meiner Regierung oder wer auch immer, der da quasi flächendeckende Überwachung mit den Dingern treibt. Da gibt es ja nicht nur diesen einen Aspekt, den man durchaus kritisch betrachten könnte.
Ja, also das Hauptproblem ist, dass also im militärischen Bereich zum Beispiel verschwindet halt die Grenze zwischen Realität und Computerspiel. Also wenn so ein Drohnenoperator da sitzt, für den sieht halt der Simulator genau gleich aus wie das Bild, was er von der Drohne kriegt. Also der kann das halt einfach nicht mehr unterscheiden. Der hat halt keinerlei, der sitzt da nicht mehr drin. So, das heißt, also der fliegt den Flugsimulator, nur dass am Ende von dem Flugsimulator hängt tatsächlich eine Drohne dran und die hat
womöglich sieht er nicht mal das Kamerabild.
Genau, und das Ding hat halt Raketen drunter und der kann halt diese Raketen abschießen auf ein Ziel, was er auf seinem Bildschirm anklickt. Das heißt also, der ist völlig entkoppelt von der tatsächlichen Handlung, die er vornimmt. Und genau dasselbe kann halt auch im zivilen Bereich passieren. Also jetzt gerade im polizeilichen Bereich zum Beispiel oder halt auch im privaten Sicherheitsbereich gibt es nun schon die ersten Wachschutzroboter. Also Dinger, die halt durch die Gegend rollen und irgendwie sagen, guten Tag, Sie haben hier nichts zu suchen, was wollen Sie hier?
Wirklich, sowas
gibt's? Ja, gibt's hier in Berlin, gibt's eine Firma, wie heißt die, RoboWatch heißen die.
Ja.
Die haben jetzt gerade an die Chinesen einen großen Stapel von den Dingern geliefert. Und die kurven jetzt da in den chinesischen Stadien rum. Und das ist natürlich erst der Anfang der Entwicklung. So, also da ist halt ein weites Feld, wie man so schön sagt. Und da ist dann halt die Frage, gerade durch diese Entkopplung zwischen der eigentlichen Handlung, also dem, was in der realen Welt passiert, und der Steuerung durch den Menschen oder auch nur der Beobachtung dessen, was der Roboter tut durch den Menschen, sinken halt die Hemmschwellen. So, wenn ich halt nur auf den Knopf drücken muss und dann saut ich der Roboter mit Pfefferspray ein, der vor dir steht, ist das was komplett anderes, als wenn ich das selber tun muss und dich schreien hören muss und sehen muss, wie er die Augen kratzt.
Ja klar, weil in dem Moment, also ob es jetzt der Sicherheitsroboter ist oder was auch immer, weil natürlich die Maschine einem normalen Programmablauf folgt und irgendwie genau das tut, was man ihr vorher gesagt hat, während eine menschliche Einsatzkraft, nenne ich es jetzt mal, natürlich immer auch die Situation hat, dass sie abschätzen kann, wie muss ich in der Situation reagieren, kann ich das jetzt in irgendeiner Form beeinflussen, kann ich es abwenden.
Hat einen moralischen Handlungsspielraum, so ein
echter, so heißt das schon, ja, genau.
Und den hat ein Roboter nicht, auch ein ferngesteuerter Roboter hat davon viel weniger. Der Weg dahin sind jetzt Versuche, bei den Soldaten mit dem Gewehr in der Hand übers Feld robben, zielen, aber abdrücken tut über Funk jemand anderes, dann sind die nicht schuld. Nicht? Und der abgedrückt hat, ist irgendwie auch nicht schuld. Also jeder, absurd. Aber das senkt auch die Hemmschwelle. Noch besser wird's natürlich, wenn da kein Mensch mehr durchs Gemüse kraucht, sondern halt irgendeine Maschine da lang fährt und auf der anderen Seite sitzt, es gibt ja diverse Science-Fiction-Stories und Filme zum Thema, sitzen irgendwelche 15-jährigen Jungs, die das halt besonders gut beherrschen, weil deren Reflexe noch richtig gut sind und die ballern da munter drauf los und knallen halt die Gegner weg. Dass es nur so Punkte regnet, nicht? Und die kriegen einen Highscore, wenn sie da top sind. Ja, ohne zu wissen, was sie tun.
Gibt's denn da irgendwie, okay, das wäre jetzt die militärische Variante, gibt es denn für den zivilen Einsatz da in irgendeiner Form schon eine rechtliche Grundlage, ein rechtliches Netz, irgendwas, also, worauf man sich berufen kann? Oder
also momentan ist das halt alles sehr unterentwickelt.
Goldgräber Nugget City.
Ja, so, also momentan ist es so, dass die Technologie halt noch so am Rande von dem ist, was geht. Also diese Wachschutzroboter zum Beispiel litten halt primär darunter, dass sie bei den ersten Einsätzen einfach weggetragen wurden. Da kamen halt so ein paar Türkenkids und meinen, oh cool, sieht teuer aus, nehmen wir mal mit. So, war noch teuer. So haben sie erstmal eingesackt. Jetzt haben sie da halt einfach ordentlich Blei und Akkus reingemacht, jetzt kann man die nicht mehr so einfach wegtragen. Aber also die Technologie wird jetzt langsam benutzbar und die wird jetzt tatsächlich auch angewendet im realen zivilen Leben. So, und bei den fliegenden Drohnen, um dahin nochmal zurückzugehen, ist es so, dass es schon sehr problematisch ist, weil die eigentlich die Luftraumbestimmung nicht vorsehen. Also du hast normalerweise, wenn du da irgendwas rumfliegen willst, musst du einen Flugplan einreichen. Und dieser Flugplan sagt halt, wo du von wann nach wo fliegst, wem du möglicherweise ins Gehege kommen kannst und so weiter. Du musst halt eingeplant werden, wo der Operator zu erreichen ist. Also sprich,
weil ich bin Hubschrauber und da fliegt eine Drohne vor mir lang und die fliegt bei mir im Weg rum.
Genau,
muss ich was machst du dann? Sagen, nimm die Drohne da
weg. Genau, nimm mal die
Drohne. Wenn das Ding aber autonom fliegt und der Programmierer sitzt irgendwo anders hinter seinem Bildschirm, kriegt er das gar nicht mit. Okay,
genau,
Problem erkannt.
Das ist halt so ein Problem. So, deswegen werden Drohnen momentan halt vorwiegend unter militärischen Luftraumregeln geflogen. Da können die halt beliebige Ausnahmen deklarieren und sagen, hier ist jetzt mal militärischer Luftraum, hier machen wir, was wir wollen. Die Polizei fliegt die Dinger, also zumindest in Deutschland, nach... also wir fliegen hier einen Polizeihubschrauber rum und also deklarieren den Luftraum als passen sie auf, wenn sie hier lang fliegen. Oder hier dürfen sie nicht lang fliegen. Das heißt, sie sperren dann den Luftraum und fliegen halt rum. Was jetzt die Architekten machen, diese Luftbilder machen, ich glaube, die kümmern
die sich schon. Die scheren sich ein.
Ich wollte gerade sagen, die fliegen halt, gut, die fliegen halt auch nicht so hoch. So. Also kritisch wird es halt ab 300 Meter, weil dann bist du halt wirklich im Luftraum so.
Also die Architekten sind eher die Alternative. Es gibt so Services, die kommen dann mit so einem kleinen Hubkran und machen dann aus 20 Metern Höhe ein Bild und die Bilder werden ja auch nicht mehr toll, wenn du zu hoch fliegst. Aber machen wir uns nichts vor, die scheren sich da einen Dreck drum und die fliegen auch mal 300-400 Meter hoch, wenn das Bild dann besser wird. Und dann letztlich muss man auch überlegen, so richtig tragisch ist es nicht, das Ding wiegt mit allem 600-700 Gramm. So eine Ente wiegt locker mal 5 Kilo und das muss ein Flieger auch abkönnen.
Ja, also.
Ja, okay. Also die kleinen Drohnen sind halt noch nicht wirklich ein richtiges Problem so.
Ja. Da gewinnt das Flugzeug.
Deswegen gibt's halt auch ja diese Gewichtsbeschränkung, dass es halt bis 3 Kilo ist, es halt ein Modellflugzeug.
Dann ist es ein Sportgerät irgendwie so.
Wird es halt kritisch so. Ja. Also 3 Kilo ist, glaube ich, so die Grenze, wo man sagen kann, naja Gott, also gibt's halt ein Dudu mit einem Zeigefinger und vielleicht eine Geldstrafe. Darüber ist es dann halt irgendwie Verstoß gegen Luftfahrtrechten, wird teuer.
Okay, also das ist jetzt sozusagen die Grundlage für diese Goldgräberstimmung, von wegen, lass uns mal irgend so ein Ding bauen, was autonom fliegen kann und.
Na, diese Goldgräberstimmung gibt's natürlich auch noch einen sehr viel breiteren Raum. So, also die wiederum natürlich getrieben vom Militär. Da gibt es halt diverse Dutzend Firmen weltweit, die halt so eine Dinger bauen. So, also angefangen von Fallschirmen, die selber wissen, wo sie hinfliegen müssen. Also du kickst das Ding einfach mit einer einprogrammierten GPS-Adresse aus dem Flugzeug raus und der hat halt einen steuerbaren Fallschirm und fliegt die halbe Tonne Last, die da drunter hängt, halt mit diesem Fallschirm, ohne dass da irgendwas Menschliches im Wege ist, dahin, wo es soll.
Und du den Anhänger da nicht aus dem See ziehen musst.
Genau, ja. so eine Sache. Also da gibt es halt eine Menge Entwicklungen. Es gibt halt, wie gesagt, militärische Beobachtungsdrohnen noch und nöcher in allen großen Farben und Formen. Da werden Raketen drunter geschnallt. Wie gesagt, bei der Polizei ist es halt so, die großen Drohnen werden mittlerweile auch verwendet. Also zum Beispiel hat die Polizei Amsterdam so eine große israelische Drohne gekauft. Die haben aber genau eben dieses Problem, dass sie nicht wissen, wie sie die großen Dinger problemlos in den Luftraum integriert bekommen.
Was heißt eine große Drohne? Wie groß ist denn so ein Ding dann? Also die kleinen hast du gerade gesagt, Steini, sind irgendwie genau. 700 Gramm und vielleicht so groß wie ein Stück Papier, ein A4-Blatt oder so.
Na, ein bisschen größer sind sie schon, aber also A3.
Ja, okay.
Also so eine große Drohne kann halt locker mal irgendwas zwischen 50 und 200 Kilo wiegen und halt schon richtig so 2,50 Meter Spannweite haben und dann auch gerne mal 6 Stunden in Luft bleiben. Das ist halt so ein,
also wir reden hier sowas über so PKW-Größe.
Genau. Ja. Und die gibt's halt dann bis so irgendwie 727-Größe.
Wow.
So, das sind halt dann die richtig großen.
Okay, und sowas fliegt man natürlich nicht einfach so durch die Stadt.
Nee. Mhm. So, dafür muss man sich dann schon was ausdenken. So. Und wie man diese Luftfahrtregeln irgendwie in Einklang bringt, ob man jetzt zum Beispiel ein Funkgerät in die Drohne einbaut, was dann das Funksignal zum Operator zurückschickt, damit der wach wird. Oder ob man dem Tower eine Möglichkeit gibt, auf den Knopf zu drücken, dass die Drohne erstmal da bleibt, wo sie ist und eine Warteschleife fliegt. Und dergleichen Dinge mehr. Da gibt's halt lange und dreckige Diskussionen so in diesen Luftfahrtregulierungs-.
Bisher ist, glaube ich, Praxis, dass ein Operator jederzeit Sichtkontakt haben können muss und jederzeit eingreifen können muss. Auch bei den Challenges und so ist das immer Bedingung. Genau,
das wenn ihr die, sind, wenn das ihr die, könnt ja gerne mal sagen, wo die Drohne macht.
Das sind die Modellbauregeln halt. Also wenn man Modellbauregeln fliegen, heißt es Sichtkontakt und jeder Operator muss eingreifen können und die Software ist halt auch so beschaffen, dass sie das enforced. Aber wie gesagt, gerade bei den großen Drohnen, zum Beispiel für polizeilichen Einsatz, oder auch zum Beispiel für Kartografierung in der Landwirtschaft, das ist auch so ein Thema, wo gerne versucht wird, sowas einzusetzen. Die sind dann halt schon richtig so groß wie ein Kleinflugzeug und mit entsprechendem Schadenspotenzial. Also da muss man sich halt schon echt
überlegen. Also wenn die irgendwo runterkommen oder im Weg stehen.
Ist das, als wenn so ein Cessna runterfällt.
Ja.
Also das ist halt so dieselbe Größenklasse. So.
Aber ist nicht diese Regulierung von wegen der Operator muss immer in der Nähe der Drohne sein, beißt sich das nicht so ein bisschen mit dem Gedanken, die Dinger sind autonom?
Ja, na klar. So, vor allem es wird komplizierter, es wird noch viel komplizierter. Es beißt sich ja nicht nur an dieser Stelle. Drohnen, naja, das können ja auch andere Dinge sein, um da mal das Augenmerk drauf zu lenken. Alle reden über selbstfahrende Autos, ja, in denen ich nur noch drin sitze.
Da gibt es ja auch regelmäßige Veranstaltungen, wo sowas
ganz genau,
wo sich die Besten der Welt
da messen. Technisch sind wir da auch schon sehr weit. Wir sind mittlerweile auch bei selbstfahrenden U-Bahnen. Da ist jetzt die erste in Regelbetrieb genommen worden. Genau genommen ist das eine Drohne. Da fährt eine Maschine von A nach B. Da sitzt keiner mehr drin, der das Ding steuert und auch keiner, der jetzt nach vorne rausguckt und auf die Bremse haut, wenn was komisch ist. So, da sitzt ein Computer und da sitzt irgendwo in der Zentrale ein kaffeetrinkender Operator mit den Füßen auf dem Tisch und reagiert garantiert zu spät.
Ja.
Ja, und damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Was passiert denn, wenn so ein Ding einen Unfall baut? Wer ist denn dann schuld? Hat jetzt der Programmierer Scheiß gebaut? Braucht der eine Versicherung? Hat jetzt vielleicht die Firma, die das Ding vertreibt? Ja, ein Siemens oder wer auch immer denn schuld? Hat vielleicht, hat irgendwie der Betreiber der Straßenbahn schuld? Hat der Mensch schuld, der sich reingesetzt hat und schön blöd war?
Da gibt es auch noch keine Regulierung dafür.
Nee, also das ist halt so ein Thema, wo wir uns jetzt ein bisschen mit beschäftigen, zu überlegen, wie können solche Regeln aussehen, weil das Problem ist, wir wissen halt, dass es keine fehlerfreie Software gibt. So, und wir wissen, dass das Missbrauchpotenzial hoch ist, eben dadurch, dass halt da kein Mensch mehr drin sitzt. Also wenn du kannst halt einen Roboter bauen, da hängt nach bisheriger Regeln hängt da nicht mal ein Nummernschild dran.
So, wenn der, aber im Zweifelsfall eine Kiste Dynamit.
Wenn du es so übertreiben möchtest, hängt da eine Kiste Dynamit
dran. Ich dachte mal, ich übertreibe das jetzt mal so, um das Problem zu skizzieren.
Klar. So, das heißt also, es gibt da momentan keine Regeln, keine Regularien und vermutlich wird man irgend so ein Mittelding finden müssen wie für Autos, also Haftpflicht plus Kennzeichen plus Besitzer bekannt und ein TÜV, damit klar ist, dass das Ding halt irgendwie zumindest bremst, wenn man auf die Bremse tritt. So, also irgendeine Art von Regelwerk wird sich da wohl entwickeln lassen müssen.
Aber im Moment ist doch die technische Entwicklung wesentlich schneller als das, was auf der gesetzlichen Seite passiert.
Nee, wir sind noch relativ früh. Also das ist schon so, dass der, wenn man sich so anguckt, was jetzt für bodenbewegte Fahrzeuge, am weitesten vorne ist halt diese DARPA-Challenge. Die findet alle 2 Jahre statt. Das ist die Defense Advanced Research Program Agency in den USA. Das ist so der Science Fiction kann auch heute gehen, Think Tank. Die geben halt Geld dafür aus, Technologie sehr weit zu entwickeln, zu sagen, okay, können wir heute schon ein Auto durch eine Stadt fahren? Autonom. Etwa jetzt die DARPA-Challenge letztes Jahr. Und man kann. So, also die letzte DARPA-Challenge hat gezeigt, man kann ein Auto irgendwie 35 Kilometer durch eine von Fahrzeugen und Fußgängern belebte Stadt
fahren. Ohne dass irgendeine Katze oder ein Hydrant danach Schaden genommen hat.
Genau. So. Also der Sieger kam durch. So. Also ein paar andere sind halt natürlich gegen die Wand gefahren oder in andere Autos gefahren und so weiter. Aber im Prinzip ist es halt Standardtechnik, das geht. Die Autos sind halt mit Sensoren vollgepfropft bis zum Abwinken und mit Computertechnik, aber es funktioniert. Bei den Autoherstellern ist es halt so, dass die halt schon so ein bisschen zögerlich sind, selbstfahrende Autos zu bauen. So, da, die haben halt, naja, genau dieses Haftpflichtproblem auch erkannt. Die müssen halt irgendwie regeln, wer denn schuld ist.
Und deswegen gibt es die Großteil der Entwicklung eben im Luftbereich, weil wie du am Anfang der Sendung ja auch gesagt hast, Frank, da gibt es einfach wesentlich weniger Hindernisse, auf die man achten muss, eher wo man reinfallen oder dagegen fahren kann. Ihr könnt gerne mit uns diskutieren. Wir haben hier das Chaos Radio auf Fritz. Wir reden über unbemannte und autonome Fluggeräte bzw. Fahrzeuge, wie wir es ja gerade auch bei den Autos hatten. Wir reden über Drohnen, was da gerade so technisch möglich ist und natürlich auch die Motodrone, die am 20.09. in Niederfino stattfindet. Ihr könnt anrufen 0331 70 97 110 und ach, der Technik-Guru schlechthin hat angerufen. Nämlich Axel. Hallo Axel, guten Abend.
Hey, hallo, grüß euch.
Ja, das ist doch eigentlich genau dein Thema, oder?
Genau, aber wie? Also, pass auf. Das Problem, was ihr eben sagtet mit den Versicherungsproblemen, wer hat denn da das Problem? Das hatten wir doch jetzt schon. Wenn wir von dem Airbus-Unfall, wann war der? 92, 93 in Warschau aus, ging A320, setzt auf die Bahn auf und der Rechner sagt, wegen des Aquaplanings, Flugzeug ist nicht gelandet, es wird nicht gebremst.
Moment, das Flugzeug ist gelandet, Wasser auf der, ach so, auf ja, der Landebahn. Ich
will vielleicht die Geschichte länger erzählen. Sturm und Regen in Warschau, eine Lufthansa A320, würde ich denken, fliegt dorthin, landet, Landebahn steht relativ tief unter Wasser, 1-2 Zentimeter, was sehr viel ist für das normale Profil eines Flugzeugreifens, weil das ist ja mehr ein Slick. Und
Aquaplaning, der Reifen
aufgrund
blockiert.
Aufgrund eines Messfehlers, oder besser gesagt eines falsch eingestellten Grenzwertes, beschließt der Bordrechner, das Flugzeug hat noch nicht aufgesetzt, die Bremsen werden noch nicht ausgelöst, um zu verhindern, normalerweise ist die Idee richtig, dass das Flugzeug mit angezogenen Bremsen landet.
Da muss ich kurz korrigieren. Die Räder drehten sich nicht, weil die Bremse griff und dadurch die durch Aquaplaning ins Rutschen kam, die Maschine. Aber der Computer nicht akzeptiert, dass die Maschine am Boden ist, weil die Erkennung dafür, dass die Maschine am Boden ist, war ist das Boden. Drehen der Räder.
Nein,
und nur dann kann man Gegenschub einschalten. So war das.
Meiner Ansicht nach war das Problem, dass der Landedrucksensor auf nur 15 Tonnen eingestellt ist. Oh Gott. Moment.
Warte mal, also ich würde sagen, die speziellen Details bei diesem.
Wir einigen uns darauf, es war ein Software-Bug.
Es war ein Software-Problem. Einigen wir uns bitte darauf. Es war ein Software-Problem und das Software-Problem war eindeutig, der Pilot war an Bord. Er konnte aber nichts tun.
Der konnte nicht bremsen.
Er konnte weder den Reverser fahren, noch konnte er bremsen. Und da haben wir ja im Prinzip schon genau das, wie du eben sagst mit der U-Bahn, der Kollege tritt zu spät auf die Bremse, wenn er sieht. Der hat zum richtigen Zeitpunkt auf die Bremse getreten, er konnte aber einfach nicht. Ja. Also ist das Problem ja schon dahin verlagert. Ja, wir hatten jetzt das Problem. Hat das Airbus, hat das der Softwarehersteller, hat das die Lufthansa, hat das
der Flughafen, der da mitgeflogen ist,
hat das der Pilot, weil er ja vielleicht irgendwas hätte ändern können. Nein, stand im Nachhinein fest, er hätte an der Stelle gar nichts machen können. Also denke ich, ganz so neu ist das Problem eigentlich.
Aber es gibt halt keine gute Lösung dafür. Also bei dem Airbus-Fall war es am Ende so, dass Airbus Sorry gesagt hat. Und sich
Airbus hat das umprogrammiert und hat...
Und hat sich halt an den Schadenersatzzahlungen beteiligt, aber das war halt im Wesentlichen so. Also die interessant ist halt, dass es ja momentan kein gutes Haftungsrecht für Software gibt.
Ja.
Damit kommen wir zum Kern der Sache, weil wir haben da Software, die nicht mehr Texte verarbeitet und irgendwie deinen Text verschwinden lässt, wo du halt irgendwie auch niemand findest, der dafür haftbar ist, sondern hast halt Software, die im Zweifel den Schädel einschlägt. So, und bei Industrierobotern wird das halt so gelöst, dass gesagt wird, okay, es handelt sich um eine Gefahrenzone.
Und
wenn das Ding loslegt, dann bist du bitte da weg.
So. Richtig.
Also ich habe auch mal Industrieroboter programmiert und das ist halt eine sehr weise Angelegenheit. Also ich habe als erstes irgendwie die Abdeckscheibe von so einer Drehmaschine zertrümmert, weil die war halt noch im Weg.
Ja. Und ganz konkret gibt es dabei auch schon echte Rechtsfälle, bei der Roboter Schaden verursacht haben, nämlich dort, wo sich genau das nicht vermeiden lässt, wo es nämlich genau darum geht, dass Roboter was an Menschen machen, nämlich in der Medizin. Da weiß Frank noch eine schöne Geschichte zu.
Da fällt mir noch was ein, diese Strahlungsgeschichte von der kanadischen Firma, die aufgrund eines Softwarefehlers das Strahltarget nicht in Strahl gefahren hat und man damit also irgendwie...
Moment, Axel, was für ein Strahltarget? Kannst du ganz kurz erzählen, also, wo die herkommt?
Eine kanadische Firma hat ein medizinisches Bestrahlungsgerät gebaut, zwei Betriebsmodi hatte. Es hatte einen Betriebsmodus Röntgenbestrahlung. Zu diesem Zwecke wurde der Positronen- oder Elektronenbeschleuniger in einem relativ hohen Energiemodus gefahren. Die Elektronen schlugen auf ein Target, auf ein Ziel auf, ein Wolfram-Target oder irgendwie sowas. Und dieses Wolfram-Target emittierte dann Röntgenstrahlen. Das ist der eine Betriebsmodus. Der andere Betriebsmodus war, dass die Elektronen direkt auf den menschlichen Körper appliziert werden sollten. Damit war, da war aber die Energie, die Beschleunigerenergie wesentlich geringer. Und nun kam es zu dem sehr ungünstigen Verknüpfung der Möglichkeit, dass obwohl das Bremsstrahlentarget, sprich diese dieser Wolfram-Körper nicht im Strahl war, der Beschleuniger auf den hohen Beschleunigungsmodus umschalten konnte. Bei Fehleingaben und Software-Fehlverarbeitung. Das war, oh Gott, hat man lange auseinandergenommen. Gab zwei mögliche Fehler an der Stelle. Und da hat man richtig Leute um die Ecke gebracht. Hat man wegen falscher Einstellungen Leute richtig um die Ecke gebracht.
Ja. Also das, und da sehen wir auch gerade, wie gefährlich diese Grauzone ist, wo schon jetzt nicht unbedingt Softwarefehler, sondern Bedienfehler schon zu ernstlichen Problemen. Also Bedienfehler komplexer technischer Geräte. Und das sind ja, in den meisten technischen Geräten sind ja heute Mikrocontroller mit Software drin. Ja. Machen wir uns nichts vor, selbst in deinem Radiowecker.
Genau.
Ja, es gibt ja fast kein Gerät mehr. In deinem Kühlschrank ist ein Mikrocontroller. Überall ist ein Mikrocontroller
drin. Ja.
Da ist dann Software drin. Und diese Software, da kannst du mitunter gar nicht mehr jeden Zustand, den das System erreichen kann, vorher testen und simulieren.
Mhm.
Ja, das ist mitunter nicht deterministisch, wenn das auf Basis von Sensor-Input funktioniert. Dann kann der, da kann sonst was passieren unter bizarren, besonderen Umständen. Ja,
genau.
Und solche Bedienfehler oder eben solche Probleme führen dann auch bei Systemen, die an sich menschlich bedient sind, zu katastrophalen Fehlern.
Aber um jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen, von den Wolfram-Elektronen und irgendwelchen Flugzeugen und so, wir waren ja eigentlich bei autonom sich bewegenden Geräten, bei Drohnen, um mal wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Gibt es da oder in dieser Roboterwelt, gibt es da schon Fälle, wo es irgendeine Art von Rechtsprechung gab?
Also es gab halt diesen Fall, den Steini gerade angesprochen hat, diese Robodoc-Systeme, das waren halt automatische Hüftgelenk-Operationsroboter, wo Leute hinterher einfach irgendwie massive Schäden hatten, weil da offensichtlich entweder ein Software-Bug gab oder ein Hardware-Fehler, das war mir jetzt nicht mehr so ganz klar. Und die haben halt erstmal Recht bekommen. Also und zwar aber einfache Produkthaftung. Also sie haben, so wurde gesagt, also handelt es sich um eine defekte, kaputte medizinische Hardware, die ihnen das Leben versaut hat, und dafür haben sie halt irgendwie Schadenersatz zugesprochen bekommen. Mhm. Und da wurden halt aber interessante Fragen nicht geklärt. So, also ist jetzt halt der Betreiber mehr zuständig oder mehr der Hersteller? So, das haben sie dann halt irgendwie mit irgendwie großen Schadenersatzzahlungen gelöst. Aber solche komplexen Technikfälle treten halt immer wieder aus, auch zum Beispiel bei Industrieanlagen. Also Industrieanlagen gehen häufiger, als man denkt, durch Softwareprobleme kaputt. So, da fährt dann halt irgendwie irgendein Prozessparameter hoch oder irgendein Sensor geht fritte und wird nicht richtig ausgelesen.
Und irgendein autonom fahrender Gabelstapler, und davon gibt es mittlerweile richtig viele, kracht dann halt irgendwie ins Hochregallager und die ganze Geschichte
purzelt zusammen. Im günstigsten Fall stehst du einfach in 50 Liter Frittierfett, was oben runtergefallen ist. Aber ihr seht schon, die Problematik ist relativ komplex und noch nicht mal im Ansatz irgendwie durchdacht. Deswegen machen wir auch diese Sendung hier, das Chaos Radio, um so ein bisschen auf dieses Thema hinzuweisen. Und im Zweifelsfall könnt ihr euch auch gerne am 20.09. nach Niederfino bewegen. Da findet nämlich die Moto Drone statt.
Finofurt.
Niederfino ist auf der anderen
Seite. Auf dem Flugplatz?
Das ist
auf dem
alten Militärflugplatz.
Ja klar, eine Drohne muss man auf dem Flugplatz fliegen lassen.
Ja klar, irgendwie logisch. Ja.
Ich würde wetten, dass Axel dann auch da
unter
sein wird.
www.motodrohnen.de kann man sich da auch nochmal alle Informationen abholen.
Danke, Axel.
Ja, okay.
Tschüss. Gut,
tschüss.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Chaos Radio 138 mit Frank Rieger, mit Steini. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über Drohnen. Wir haben jetzt eine Menge geredet. Lass uns kurz ein bisschen Musik hören, oder?
Okay.
Okay. Foles, Olympic Airways. Aus England, Olympic Airways, Chaos Radio 138, kurz nach 11, Mittwochabend, Steini, Frank Rieger, mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über Drohnen, haben wir jetzt also schon eine ganze Stunde gemacht. Wir haben ein bisschen erklärt, wo die Dinger eigentlich herkommen. Wir haben erklärt, was man damit machen kann, wer vor allen Dingen damit was machen möchte und ein kleines bisschen skizziert, wo die ganzen Gefahren im Moment liegen. Also zum einen haben wir festgehalten, dass die Rechtsprechung oder die Gesetzeslage dafür noch überhaupt nicht ausreichend ist, wenn irgend so ein Ding unkontrolliert irgendwo vom Himmel fällt oder irgendwo dagegen fliegt, was dann passiert, wer dann da irgendwie für den Schaden aufkommt. Aber da gibt es ja noch mehr Sachen, die man zu bedenken hat.
Ja, also der, dieser ganze Raum der Verantwortlichkeit hängt halt sehr davon ab, wo diese Dinge eingesetzt werden. Also wenn wir jetzt mal annehmen, zum Beispiel, wir fahren damit einfach durch die Gegend, ist es sehr einfach. Also treffen wir auf einen Fußgänger oder auf ein anderes Auto. Kann man sich sehr einfach vorstellen. Kann man möglicherweise regeln wie ein Auto. Aber nehmen wir an, es handelt sich zum Beispiel um, wie gesagt, zum Beispiel diese Hüftgelenks-OP-Roboter, über die wir gerade gesprochen haben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, diese Firma hat einfach mal Insolvenz angemeldet. So, die hatten halt irgendwie ein paar hundert Klagen am Hals in den USA. Mhm. Und haben einfach gesagt, ja, können wir nichts machen, gehen wir mal insolvent. So. Und die Opfer standen dann im Wesentlichen nur mit irgendwie so einer Minimalentschädigung aus irgendeinem Entschädigungsfonds da. Und das ist natürlich kein befriedigender Zustand. Also das ist halt die Verluste wurden halt vergesellschaftet in diesem Falle.
Womit wir bei dem Thema sind, was auch für den Chaos Computer Club und im Chaos Radio immer wieder auftaucht, nämlich die sozusagen auf der einen Seite die Freude an der technischen Entwicklung und an das Vortreiben der technischen Entwicklung und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie das Gefühl der Verantwortung, die man in dem Moment übernehmen muss, wenn man an technischen Geräten welcher Art auch immer bastelt und diese weitertreibt. Ne?
Ja, genau. Also diese Verantwortung ist natürlich so ein Ding, was uns umtreibt. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man sagen kann, okay, sollten wir denn so eine Technologie anfassen, die momentan primär, sagen wir, militärischen oder Überwachungsaspekte hat, auch wenn es halt einen Höllenspaß macht, ist es denn richtig, damit umzugehen, den Stand des Wissens voranzutreiben, oder sollte man eher sagen, ja, wir lassen das lieber, wir fassen das nicht an, weil das ist eher böse. So, die Ansicht gibt es auch. Ist nicht ja, so,
dass sonst machen wir es noch besser und dann können die bösen Leute noch schlimmere Sachen damit machen.
Genau, oder du bastelst ja an so
einem
Ding.
Du bist ja
richtig drin. Wie siehst du das?
Ich stehe immer auf dem Standpunkt, ich kann nur drüber reden, was ich verstehe. Mhm. Und ich stehe auf dem Standpunkt, die guten Ideen, die kommen an vielen Orten gleichzeitig auf der Welt, einfach weil der Stand des Wissens da ist und weil sich eine Idee immer aus den Myriaden vorhergehender Ideen ergibt, fast schon zwangsläufig. Also deswegen bin ich auch so komplett gegen das Urheberrecht, weil letztlich ist das nicht meine Idee gewesen, die ich da hatte, sondern das ist die eine zusätzlich zu den 400 Trillionen Ideen, die von der ersten Gedankesleistung eines intelligenten Wesens bis heute nötig waren, über Feuer, Rad und die ganze Geschichte, letztlich dazu zu führen, dass mir die Grundlage gegeben ward, diese eine zusätzliche, fast schon zwangsläufige Idee oben drauf zu packen, aus der, was angeblich scheinbar Neues, völlig Neues wurde, was ja gar nicht der Fall ist. Das heißt, diese Ideen entstehen sowieso. Mhm. Machen wir uns nichts vor, es gibt bessere Drohnen als das, was wir heute bauen können. Wir haben die Möglichkeit, wir können die auch nicht wieder einfach wegmachen, wir können nur drüber reden, welche Verantwortung haben wir.
Man kann sie nicht mehr ignorieren, indem man sagt.
Man kann sie nicht ignorieren, ja. Sie werden irgendwann, da oben, wenn ich nachts in den Himmel gucke, da fliegen sie ja zu Haufen, nennen sich Satelliten, ist im Prinzip genau das Gleiche. Mhm. Gucken in meinen Garten, ja, Tag wie Nacht, wenn die wollen.
Und die Dinger, womit wir diese am Anfang der Sendung auch schon mal, was wir schon mal angeschnitten haben, es ist ja eben nicht nur jetzt ein von militärischen Organisationen oder militärischen Entwicklungen gebautes Ding, sondern du kannst für 700 Euro die eine Drohne zusammenbasteln, genau. Und damit ist es ein ganz normaler Alltag.
Gut, man das jetzt kann, da muss man aufpassen, da sind wir jetzt nicht ganz unschuldig dran. Bis dato kosteten die halt so 10.000 bis 20.000 Euro. Mhm. Und dann habe ich leichtfertigerweise vor 2 Jahren auf dem Chaos-Kongress mal behauptet, dass die sich für unter 1.000 Euro bauen lassen. Und dann gab es halt gleich 2 Teams, die das dann innerhalb eines halben Jahres auch realisiert haben.
Daniel Düsentrieb, Sie sagen,
die sich da wirklich angestachelt fühlten. Ich glaube, Ingo und Holger haben vorher schon dran gebaut. Es passte aber, wie ich schon sagte, die Ideen kommen an vielen Ecken gleichzeitig. Es passte wieder Arsch auf den Topf. Ein halbes Jahr später hatten wir die Dinger für unter 500 Euro am Start. Und da sind sie nun. Und nun sind sie nicht gut genug.
Also, wenn ich da mal den Advocat des Diabolo spielen darf, nur so kurz stellvertretend. Ich vertrete jetzt gar nicht mal meine Meinung, aber ich probiere es mal ein bisschen zu provozieren. Was man natürlich damit tut, ist einen Personalpool für die Leute schaffen, die halt militärische Drohnen bauen und die Sachen halt sehr viel billiger machen. Ne? Also man ist halt schon dabei, eine Industrie zu fördern, die im Wesentlichen gerade erstmal von militärischen und Überwachungssystemen lebt.
Das sieht die Firma Microdrone völlig anders.
Und man demokratisiert, na wieso? Ich meine, die Microcopter.
Die Microdrone, das kommerzielle Unternehmen, die finden das total nicht gut. Also das habe ich da auch schon zu hören bekommen, wir würden hier Arbeitsplätze vernichten. Aha. Hieß es damals. Und okay. Dass das natürlich nur nicht so ist, haben die vielleicht mittlerweile auch verstanden. Ich hoffe das.
Ja.
Aber es ist jetzt schon nicht so. Also klar, was wir damit fördern, ist das Interesse an dieser Thematik. Und natürlich stimmt das. Das erweitert den Pool der Menschen, die sich damit beschäftigen. So, keine Frage. Das schafft aber auch eben einen bezahlbaren Preis, sodass eben nicht nur erlesene Kreise plötzlich imstande sind, sich da eine Flotte anzulegen,
sondern ihre Nachbarin zu beobachten.
Ja, zum Beispiel, aber mindestens Greenpeace mal imstande ist, beim nächsten G8-Gipfel statt mit Schlauchbooten mit 400 Drohnen anzukommen. Und irgendeine wird es schon schaffen.
Ja, also man kann es halt irgendwie eigentlich nicht schwarz-weiß betrachten, ein Thema, wie sie nicht schon. Also es ist halt wie immer bei Technologieentwicklung, man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen und sagen, okay, man fasst das Thema nicht an, weil man sich die Finger nicht schmutzig machen möchte. So, bloß dann kann man.
Wenn du es nicht machst, macht es jemand anders. Und dann ist es auch irgendwie in der Verantwortung.
Ja, gut, ist nicht wirklich ein Argument, weil das, also das ist so offensichtlich, dass man darüber eigentlich nicht diskutieren braucht.
Ja.
Man kann sagen, okay, für mich ist es halt wichtig, irgendwie zu verstehen, was da passiert, welche Technologien an den Horizont des Machbaren kommen, wie billig die werden und wohin die Reise da geht. Deswegen finde ich es halt unterstützenswert. Es gibt andere Leute, die sagen, wir sollten lieber die Finger davon lassen, wir sollten halt nicht noch fördern und featuren. Aber wie gesagt, das ist halt ein kontroverses Thema. Also mich würde mal interessieren, wie die Hörer das sehen, ob die ihnen diese Entwicklung Sorge macht, dass plötzlich lauter fliegende Kameras geben wird und jeder die haben kann oder auch irgendwie sich Firmen so weit irgendwie hinstellen können, dergleichen Dinge mehr.
Also Frage an euch, 0331 70 97 110, macht euch Sorgen, dass die technische Entwicklung so weit ist, dass die fliegende, unbemannte Überwachungskamera mittlerweile irgendwann auch vor eurem Fenster sein wird, oder sagt ihr, ist doch super, wenn die Technik sich weiterentwickelt. Das wäre schön, wenn ihr da euren Senf dazugeben möchtet, 0331 70 97 110. Die erste am Telefon ist Uli, die, glaube ich, uns noch ein bisschen aus dieser aus diesem Versicherungsunwissenheitsloch rausholen will. Oh,
ja,
hallo.
Bitte. Ja, hallo.
Ach, du bist ein Ulrich, Uli.
Ja, genau.
Ah, ich dachte nur, okay, tut mir leid, alles klar.
Ja, was diesen Aspekt angeht, möchte ich eigentlich nur Folgendes dazu sagen. Die Problematik aus versicherungstechnischer Sicht liegt für mein Dafürhalten weniger darin begründet, dass jetzt sich die Frage stellt, wer hat versagt oder wer hat einen Fehler respektive eine Unterlassung begangen, sondern die Problematik liegt für mich eigentlich darin, dass diese Drohnen, die einen echten Schaden anrichten können, also sprich militärische Drohnen oder Überwachungsdrohnen, von hoheitlicher Seite betrieben werden. Und wenn du dir mal anschaust, wie die Haftung staatlicher Stellen, das hat jetzt gar nichts mal mit deutschen staatlichen Stellen zu tun, auf internationaler Ebene sieht das ähnlich aus, wie die aussieht im Vergleich zur Haftung von Privatpersonen, dann merkst du recht schnell, dass der Geschädigte dahingehend in den Arsch gekniffen ist.
Aber wenn wir jetzt mal nicht die militärischen nehmen, die waren ja, also dann, wir reden ja schon von der privaten Nutzung.
Kannst
du
Dinge, bei der privaten Nutzung ist es relativ einfach. Hier haftet die Haftpflichtversicherung des Betreibers.
Bist also, du Versicherungsprofi eigentlich?
Ich bin Versicherungsmakler,
gewesen.
Das ist also relativ einfach. Also wenn du da mit deiner Fernbedienung oder wie auch immer deine Drohne fliegen lässt und die rauscht beim Nachbarn ins Wohnzimmerfenster, ist das ein klassischer Fall für deine Privathaftpflicht. Und wenn du jetzt der Meinung bist, das ist halt deswegen passiert, weil die Software einen Bug hatte, dann hast du rein theoretisch die Möglichkeit, über die sogenannte Durchgriffshaftung die Produkthaftpflicht des Herstellers in Anspruch zu nehmen. Problem ist einfach, du müsstest halt die Beweisführung darlegen, dass das wirklich aufgrund dieses Software-Bugs passiert ist.
Und dann sind wir wieder beim Punkt, den wir in dieser Sendung ansprechen. Ich will wissen, wie so ein Ding funktioniert.
Genau, du willst wissen, wie so ein Ding funktioniert. Ja. Und wir sind außerdem bei dem großen Punkt, wo sitzt der Hersteller? Ist der Hersteller wirklich derjenige, welche der haftbar ist? Es könnte ja auch sein, dass das Ding irgendwo in Taiwan zusammengelötet worden ist und irgendein Importeur, der in den Niederlanden sitzt, hat es importiert. Hat seinen Namen als Label draufgepappt, gilt als sogenannter Quasi-Importeur, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, das wird aber einfach zu kompliziert.
Das Problem skizziert sich jetzt schon mal ganz grob, also das hätten wir geklärt mit der Versicherung. Aber also
das ist absolut kein Thema, das war ja schon vor Drohnen der Fall, als man irgendwelche Flugmodelle fliegen ließ, also da ist an und für sich die Problematik nicht zu sehen. Was die Frage angeht, wegen der technischen Entwicklung.
Genau, da wollte ich hin.
Also die Technik wird sich weiterentwickeln, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Und wir leben ja nun mal nicht irgendwie auf dem Planet oder auf der Insel der Glückseligen. Das heißt, wenn das bei uns passiert, dann passiert das halt außerhalb unserer Landesgrenzen. Maßgeblich ist für meinen Geschmack eigentlich eher die Frage, was machen wir mit dieser Technologie? Missbrauchen wir sie für irgendwelche Schweinereien? Oder nutzen wir sie für sinnvolle Zwecke und was die Überwachungsproblematik angeht. Also wer dich überwachen will, der konnte es auch in der Vergangenheit tun. Da musst du wahrscheinlich einen weitaus höheren Personalaufwand betreiben. Das haben uns ja die Herrschaften vom MFS über Jahrzehnte deutlich demonstriert, was da alles möglich ist. Und da sind wir wieder beim Punkt, wofür setze ich die Technologie ein? Wofür die damals vielleicht 50 IMs gebraucht haben, das könntest du heute mit moderner Kommunikationselektronik mit einer Person bewerkstelligen. Aber deswegen die Weiterentwicklung der Technologie zu verdammen, das hielt ich definitiv für den falschen Weg.
Guter Ansatz, danke dir.
Jo, bitte, gerne.
Tschüss, Uli.
Schönen Abend noch, tschüss.
Wir haben noch einen Anrufer, und zwar Hannes, der kommt mit einer ganz spannenden Frage um die Ecke. Hallo Hannes.
Hi.
Hallo, wie alt bist du, wegfragen?
17.
Oh, also noch nicht so im Hyperprogrammierer- und Nerd-Alter.
Es fängt gerade an.
Ah, alles klar, okay.
Ich habe bei den Programmiersprachen schon mal reingeschnuppert.
Okay.
Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen Modellbau interessiert und so. Und mich beschäftigt es jetzt schon länger, die Frage auch, was man machen kann bei solchen Drohnen. Um die quasi, also wenn, also diese Geschichte, wenn jetzt so ein Ding über dir schwebt, was machst du dann so? Und du kannst natürlich schön winken und so, aber mir ist irgendwie eingefallen, also einmal so Störsender, aber wenn die jetzt autonom fliegen, dann bringen ja Störsender so richtig auch nichts mehr. Also, ja, keine Ahnung, ihr habt irgendwie ganz am Anfang der Sendung, deswegen rufe ich auch an, ja, mal kurz angesprochen, dass ihr da mal zukommen wollt. Und da dachte ich, ich stoße jetzt einfach mal an.
Das ist so die Frage, was kann man denn tun, ne? Also hängt natürlich wieder viel von den technischen Details ab. So, also eine gute Möglichkeit, die man nur gegen Drohnen verwenden sollte, aber sicherlich gar keinesfalls gegen Bemanntluftfahrzeuge, ist die Kamera mit dem Laser zu blenden. Da reicht einfach auch ein dickerer Laserpointer, so einer von den grünen irgendwie 10 Milliwatt Dingern, die irgendwie machen doch irgendwie schon einen hinreichend starken Lichtpunkt. Wie gesagt, auf gar keinen Fall gegen bemannte Luftfahrzeuge machen. Das hochgradig strafbar, Eingriff in den Luftverkehr, und wird mit mehreren Jahren Knast geahndet zurecht.
Wie sowas passiert dann?
Also du kannst halt den Piloten blenden. Mhm. Das ist halt, wie gesagt, da solche Hemmungen muss man halt gegen Drohnen nicht haben.
So. Aber wenn da kein Pilot drin sitzt, wie soll ich denn, da kann ich auch keinen blenden.
Blendest die Kamera.
Ah, okay, ja.
Also die
geht dann nicht mehr.
Die geht dann halt nicht mehr.
Die hat dann überall schwarze hektische Flecken.
Genau, oder hellgrüne oder was auch immer. Mhm. Das ist ein sehr effektiver Weg, so dann, der auch, denke ich mal, nicht illegal ist. Nö, würde mir jetzt gar nicht irgendwie so illegal sein sollte. Wenn man dann halt sich natürlich noch ein bisschen weiter damit beschäftigt, kann man natürlich seine eigene Drohne starten und damit die andere Drohne abdrängen oder zum Absturz bringen. Das ist sicherlich auch eine Methode, die man sicherlich nicht über bewohnten Gebiet machen sollte.
Ja, vielleicht sollten wir zur nächsten Motodrohne dann einen Dogfight machen oder so irgendwas, wie man mal. Also das Problem wird real, ne? Ich hatte das auf dem Kongress auch schon gesagt. Ich sehe vor meinem geistigen Auge irgendwie 3 Bohlen-Drohnen gegen 20 Paparazzi-Drohnen. Ja, also das wird kommen. Die Bohlenvilla wird dann irgendwie von ständig irgendwelchen Dingern umschwirrt, die dann halt immer mal wieder landen, sich automatisch aufladen, wieder losfliegen. So, auch eine mögliche Challenge, ne? Wie lande ich denn automatisch auf einer Ladestation? Und ständig ist so ein Ding in der Luft und guckt, ob irgendwelche Paparazzi-Journalie-Drohnen da irgendwie am Start sind.
Ja. Sind so eine Dinger eigentlich, wir haben ja jetzt viel über öffentliche Einsätze gesprochen, also Polizei, Feuerwehr, tralala, ist sowas auch schon irgendwie im journalistischen Bereich irgendwie aufgetaucht, dass jetzt genau das Beispiel Paparazzi irgendwie irgendwelche Luxusvillen von oben abfilmen mit so einem Ding?
Also ich hab's noch, mir ist noch nicht aufgefallen, aber es kann nicht mehr lange dauern. Also es wird sicherlich nicht mehr lange dauern.
Die fliegen doch schon mit Helikoptern rum, also warum dann nicht auch mit sowas?
Genau, also es wird halt, kann sich nur noch um Monate handeln, denke ich mal so.
Ich glaube, die effizienteste Methode, um sich momentan eine Microdrone zu holen, ist der stärkere Sender. Ja, die sind nämlich in keiner Weise in irgendwie geschützt. Das ist ein ganz normales Fernsteuersystem, handelsüblich. Ich brauche einfach nur einen dickeren Endstufentransistor in meine Fernbedienung eingebaut und dann ist sie meine.
Genau. Ach so, weil du dann die Kontrolle über das Ding
nimmst. Der stärkste Träger gewinnt.
Mhm. Ja, und wenn sie niedrig fliegt, reicht im Zweifel eine Wasserpistole.
Ja, genau, das wollte ich wissen. Also wie autonom sind denn die Geschichten schon? Also die haben schon immer noch so ein...
Also die momentan wird der GPS primär dazu verwendet, das Ding stabil in der Luft zu halten.
Also könnte man quasi auch, also wenn man jetzt nicht irgendwie gerade die passende Fernsteuerung parat hat, so ein Störsender ist ja schnell gebaut.
Ja, wenn der Störsender greift, bleibt das Ding auf der Stelle stehen, bis der Akku alle ist und landet dann, wo er ist. Das Aber ist so das Protokoll bei der Microdrone im Augenblick.
Also die fallen nicht einfach runter?
Die fallen nicht einfach runter. Das ist ein Luftnagel, der hat GPS. Wenn da irgendwas nicht stimmt, gibt es zwei Modi, die kann man einstellen. Der eine ist, bleib da, wo du bist, guck, ob du es wieder kriegst, wenn nicht, lande. Und die andere Variante ist, flieg genau die Strecke zurück, die du gekommen bist.
Mhm. Okay.
Ansonsten. Ja, also das geht dann schon, das ist dann schon sehr schwierig, aber den stärkeren Sender zu haben, das dann ist sie meine.
Ja, also eine andere illegale Methode wäre halt einen GPS-Jammer zu bauen. Also das heißt, es ist ein Störsender, der das GPS-Signal stört, ist aber in Deutschland illegal. Man kann die zwar im Internet kaufen, aber wie gesagt, die Verwendung ist seit der Einführung der Autobahnmaut illegal. Da darf man also das Navigationssignal von GPS nicht stören. Es würde aber auch dazu führen, dass im Zweifel die Drohne irgendwie entweder nicht mehr stabil fliegt oder abhaut.
Ja. Und gibt es da schon irgendwelche Verschlüsselungstechniken oder ist das, also ich kann mir das bald gar nicht vorstellen, also so eine
Verschlüsselung. Bei Mikrodrohnen nicht, nein.
Nee, aber wird halt nicht mehr lange dauern. Also bei den militärischen Drohnen sind die Steuerprotokolle alle verschlüsselt und gehärtet.
Okay. Gut, Hannes, wir hoffen, wir haben jetzt deinen kleinen Rucksack gepackt, sollte dir morgen eine Drohne über den Weg fliegen, dass du genau weißt, was du da tust.
Ja,
eine Wasserpistole. Erst winken und dann Wasserpistole.
Genau, also ansonsten kann man natürlich auch noch irgendwie, keine Ahnung, sowas wie irgendwie Tonmurmeln mit der Zwille oder sowas ausprobieren.
Ja. Und dann muss man aber schon gut mit der Zwille.
Ihr seid mir ein paar Spaßvögel. Patrick ist am Telefon. Danke dir, Hannes. Ja. Tschüss. Hallo, Patrick.
Ja, grüß euch.
Na, Abend.
Ich habe eine Idee, wie man das machen kann. Und zwar gibt es da, wenn ihr bei Google eingibt, Thump Mobile Zapper, gibt es einen Heise-Artikel, wie man aus einer Mikrowelle das Magnetron nimmt und mit einer Satellitenschüssel gegen den gewünschten Gegenstand richtet und das Ding einfach mal kaputt macht.
EMP sozusagen.
Ist halt auch nicht so gänzlich legal.
Nee, nicht so richtig.
Ja, wieso, wenn die vor meinem Haus fliegt, die Drohne?
Naja.
Auf meinem Grundstück?
Ja, also das Problem ist halt eher, dass du, so eine Mikrowelle umzubauen, also da sozusagen, das ist halt, nun sagen wir, ich würde das nicht empfehlen für den Hausgebrauch.
Das würde ich auch nicht empfehlen.
Also ja, okay. So ein Magnetron kann halt relativ schnell zur Erhitzung von wasserhaltigen Körperteilen auf relativ hohen Temperaturen führen.
Don't try this at home. Das ist so, ich meine, man kann auch Sprengstoff selber bauen und diverse, man kann auch versuchen, mit einer Kartoffelkanone nach der Drohne zu schießen.
Ja, man kann auch versuchen, sich einen Knopf an die Backe zu nehmen und ein Klavier dran zu hängen. Genau. Ne? Also,
so lange dran drehen, bis Radio Luxemburg kommt.
Das wollen wir
ja mit der Karosserie. Das Ding aber auf jeden Fall kaputt. Die Chips sind da drin gebraten.
Nee, du kannst, also mal so eine Drohne gegen 2,4 GHz abzuschirmen, ist relativ trivial. Du brauchst eigentlich dazu nur im Wesentlichen das Gehäuse von Metallack sprühen und an die größte Metallstelle an dem Gehäuse führen.
Ein paradeischen Käfig.
Genau, das ist halt relativ trivial zu machen. Gerade bei meteorischen Drohnen ist das auch total üblich. Die werden halt gegen EMP gehärtet. Also da gewinnt man nicht so viel außer Ärger mit den Nachbarn.
Okay. Siehst du, Patrick, also auch du mit einer Wasserpistole einfach. Wir haben noch einen Anruf von...
Ja. Wasserpistole und Laser, ja.
Genau, also Laser gegen die Kamera blenden ist im Zweifel das Einfachste.
Okay.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Am Telefon ist Christian. Hallo Christian, grüß dich.
Ja, hallo.
Ich glaube, der Erste heute Abend, der nicht Hurra schreit, wenn wir über Drohnen reden.
Ja, genau. Wie gesagt, also ich verfolge die Sendung durch Zufall, weil ich hier oben in dem Raum am Arbeiten bin bei euch. Komme eigentlich aus der Koblenzer Kante unten.
Mhm.
Und wie gesagt, bin total schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, über das Thema, wo ihr da sprecht, dass das überhaupt schon so akut ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich total baff. Also ich wusste zwar, dass es so welche gibt und dass sowas auch verwendet wird, vielleicht im militärischen Bereich. Aber dass da im privaten Bereich schon im Prinzip spioniert wird mit den Dingern und so weiter, also ist für mich absolut neu, muss ich ganz ehrlich sagen.
Muss mal gucken, im Internet, Mikrocopter, also Mikro mit K und Copter auch mit K.com oder .de.
Ja.
Da gibt's sogar ein Video, wie die so ein Ding starten, also so eine kleine, die ist so groß wie ein Modellflugzeug, starten die aus der Hand und dann kannst du mit der Kamera sehen, was die Drohne alles sieht. Du hast echt das Gefühl, du sitzt im Fernsehen.
Ach ja.
Ja,
ist ein Ding. Also ja. Wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von dem ganzen technischen Kram da mit der Drohne keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich bin so ein Computerfreak nicht, muss ich sagen, aber also ich bin total schockiert. Also, dass die im Prinzip so verwendet werden für den ganzen Kram schon im privaten Bereich,
Okay, also jetzt nochmal die Frage an die Experten, auch um das, um den Einwand von Christian nochmal aufzugreifen. Wir haben jetzt anderthalb Stunden lang schon über Drohnen geredet. Wie dramatisch oder wie akut ist diese Thematik jetzt wirklich im normalen privaten Leben?
Naja, also momentan haben wir halt einen, keine Ahnung, wie viele Leute werden es vielleicht in Deutschland gebaut haben, 150 oder was?
Ja, insgesamt, aber geh mal davon aus, dass zwei Drittel das entweder nicht fertig gekriegt haben oder nicht mehr interessieren.
Oder es irgendwie gegen den nächsten Baum geflogen haben.
Fakt ist, es geht.
Also es geht, weswegen wir halt drüber reden. Wir reden ja immer gerne relativ früh über Technik, wenn sie halt absehbar wird, dass es kommt. Damit man rechtzeitig drüber nachdenken kann, ist jetzt noch nicht so, dass du jetzt damit rechnen musst, dass der Nachbar schon so ein Ding über deinen Pool fliegt. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Aber es abzusehen, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis es irgendwie bei Chibo irgendwie so eine China-Drohne für irgendwie 200 Euro gibt, die genau diese tut. Das kann sich maximal noch um 2 Jahre handeln oder so weit, bis die Technologie soweit ist. So, ne? Und deswegen reden wir halt darüber, um einfach mal darauf aufmerksam zu machen, was halt irgendwie schon heute geht und in naher Zukunft passieren wird.
Und so, wo die unterschiedlichen Problematiken sind. Und wenn du anrufst, Christian, und sagst, ich wusste nicht, dass es soweit ist, ist vielleicht damit schon eins der Ziele dieser Sendung erreicht, nämlich überhaupt mal drüber zu reden, dass es Dinge auf dieser Welt gibt.
Na, ich denke,
absolut richtig. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert von der Sendung. Also, klasse. Kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, man lernt nie aus, ne? Ist wirklich so.
Geht
also,
immer weiter, ne?
Ja, klar. Allerdings.
Danke dir für deinen Anruf, Christian.
Ja, mach's gut, gell?
Tschüss. Sorry. Und falls ihr gerade reingeschaltet habt und die gesamte Sendung nochmal hören wollt, überhaupt kein Problem. Es gibt davon einen Podcast, einfach chaosradio.ccc.de. Wir machen jetzt die Nachrichten und danach reden wir weiter über Drohnen.
Lauschen wir nun einer Kurzbotschaft der Beatsteaks.
Okay. Alles klar. Alright, Crew.
Sensation, Sensation. Die Beatsteaks live im Radio. Grande Finale.
Ja. Fritz präsentiert das Berlin-Konzert der Beatsteaks live im Radio. Inklusive Special Guest The Subways. Ausverkaufte Tourfinale der Beatsteaks. Live im Fritz Radio Konzert. Freitag, 29. August.
Mehr Infos, fritz.de.
Und die allerletzten Tickets zum Live-Dabeisein haben wir auch noch. Einfach gut Fritz hören. So let me in. Das ausverkaufte Berlin-Konzert der Beatsteaks. Live im Radio. Freitag, 29. August. Ab 19 Uhr auf allen Frequenzen von Fritz. Und
das hört man.
11:30 Uhr.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Mario Bartsch.
Nach dem Absturz einer Passagiermaschine auf dem Flughafen von Madrid wird die Zahl der Toten immer weiter nach oben korrigiert. Wie die Regionalregierung in Madrid mitteilte, kamen 153 Menschen ums Leben. 19 seien schwer verletzt worden. Ein Sprecher sagte, an Bord der Unglücksmaschine seien 172 Personen gewesen. Nach Angaben der Fluggesellschaft Lufthansa könnten auch Deutsche unter den Opfern sein. Für den Flug der spanischen Gesellschaft Spanair hätten auch 4 Deutsche eingecheckt. Die Maschine war unmittelbar nach dem Start in Richtung Gran Canaria zerschellt. Im Georgien-Konflikt verschärft sich der Ton zwischen der Europäischen Union und Russland. Der französische Außenminister und EU-Ratsvorsitzende Kouchner warf Präsident Medvedev Wortbruch vor. Ein größerer Abzug russischer Truppen aus Georgien sei nach wie vor nicht erkennbar. Das sei eine Missachtung internationaler Vereinbarungen, die so nicht hingenommen werden könne, so Kouchner. Medvedev hatte sich vertraglich zum Rückzug der Truppen verpflichtet. Er soll bis Freitagnacht abgeschlossen sein. Bis dahin will die NATO ihre militärische Zusammenarbeit mit Russland ruhen lassen. Die Bundesregierung will die Bürger besser vor Handystrahlung schützen. Umweltminister Gabriel kündigte dazu einen Gesetzentwurf an. Die Mobilfunkstrahlung nehme zu. Darauf müsse die Politik reagieren, sagten Gabriel und der Präsident des Bundesamts für Strahlenschutz König bei der Vorstellung des Strahlenschutzjahresberichts. Zur Abwehr von Hautkrebs durch künstliche UV-Strahlen bekräftigte Gabriel die Absicht, Minderjährigen und Jugendlichen den Besuch von Sonnenstudios zu verbieten. Beide Vorhaben sollen in das neue Umweltgesetzbuch aufgenommen werden.
Sport.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Nürnberg ihr erstes Testspiel nach der Europameisterschaft 2:0 gegen Belgien gewonnen. Bastian Schweinsteiger verwandelte in der 59. Minute einen Foul-Elfmeter und in der 77. Minute traf Marco Marin für Deutschland.
Wetter.
Heute Nacht ist es meist trocken bei Tiefstwerten bis 12 Grad. Am Tag dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei nur selten kurzer Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad.
Verkehr.
A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg an der Havel und Wollin gibt es Gefahr durch einen defekten LKW. Da ist die rechte Spur und die Anstoßstelle Wollin blockiert. Stadtverkehr Berlin A100, der Stadtring Richtung Wedding. Am Tempelhofer Damm ist die Ausfahrt gesperrt. Dort wird gebaut. Es ist aber eine Umleitung eingerichtet. Sonst überall gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Chaos Radio, wir reden über Drohnen, kurze Gorillas und dann geht's weiter. Gorillas, every planet we reach is dead. In Chaos Radio auf Fritz, Nummer 138. Frank Rieger und Steini sind hier. Wir reden über Drohnen und wir hatten gerade eine lange, ausführliche Diskussion darüber, ob man sich da jetzt Sorgen machen muss oder auch nicht. Mit der Frage, ich wusste gar nicht, dass die Entwicklung bei Drohnen schon so weit ist. Wir hatten ja auch erwähnt, dass Drohnen mittlerweile für relativ schmalen Taler als Bausatz auch zu kriegen sind. Wie ist denn da ansonsten in der Welt der Roboter der Stand der technischen Entwicklung? Was kommt da noch was hinzu, Frank?
Na, was momentan läuft, ist primär etwas, was man vielleicht als Telepräsenz bezeichnen könnte. Das heißt also, die Autonomie dieser Systeme beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass sie erstmal von selber nirgendwo gegenfliegen oder zumindest irgendwie einen Punkt erreichen von selbst, aber doch immer noch ein Operator mit dabei ist. Also, dass die Dinger selbstständig komplette Missionen fliegen, ist noch nicht der Fall. Und genauso ist auch bei bodenbewegten Systemen, wie zum Beispiel diesem Wachroboter, nicht der Fall. Die sind halt erstmal Verlängerungen der Sinne des Menschen. Also, sie können halt deine Sinne irgendwo hin transportieren, wo du gerade nicht sein kannst oder willst. Das hat auch schon eine sehr lange Tradition, also Bombenentschaffungsroboter, die Dinger, die sie in Kernkraftwerken einsetzen, wenn sie da den Scheiß aufräumen müssen, nach Tschernobyl zum Beispiel, oder bei Chemieunfällen und so. Solche Sachen gibt's ja schon sehr lange und die werden aber gewinnen immer mehr an Autonomität. Das heißt also, die können immer mehr Dinge selber tun, um die du dich dann nicht drum kümmern musst, sondern einfach sagen kannst, fahr mal den Flur runter und dann fährt das Ding den Flur runter und fährt von selber um irgendwelche Schutthaufen drumherum. So eine Sachen. Das sind halt so die, also da wird halt sehr viel Energie reingesteckt, weil dafür sehr viele praktische Anwendungsfälle gibt. Und was ich schon erwarte, ist, dass sowas zum Beispiel verwendet werden kann, um dass du körperlich irgendwo anwesend sein kannst, wo du gerade nicht hinfliegen willst. Also dass es zum Beispiel einen Roboter gibt, der dich auf einer Konferenz vertritt. Mhm. Der kann erstmal im Rollstuhl sitzen, weil dafür ist die Welt mittlerweile auch eingerichtet, zumindest im Westen. Oder vielleicht später kann er auf zwei Beinen laufen und hat halt irgendwie eine Projektion von dem Gesicht reingeklebt und kann für dich halt Hände schütteln auf irgendeiner Konferenz, wo du gerade nicht anwesend sein kannst. So eine Anwendung wird es relativ viele, denke ich mal, auch relativ bald geben. Dann ist sicherlich dieser ganze Bereich mehr so Haushaltshilfen, Krankentransport, Exoskelette, was auch so ein Ding ist,
also oh ja,
de facto auch so ein Roboter. Denke, da wird sehr viel passieren, also weil so ein Exoskelett ist eine Sache, die wollen wir eigentlich alle haben. Wenn wir irgendwie 70 und klapprig sind, dann wollen wir trotzdem noch irgendwie selber die Treppen hochgehen können. Das heißt, wir wollen halt einen Iron Man.
Du ziehst dir quasi so einen Anzug an, der für dich dich bei den Bewegungen unterstützt.
Genau. Ich setze mich in einen Roboter, der im Prinzip meine Außenhülle stabilisiert und mir Kraft versieht.
Also in dem Genre oder in dem Bereich gibt es ja speziell in Japan schon eine Menge Entwicklungen, wo es so um Reha-Technik und Reha-Roboter geht. Da sind die ja sehr, sehr fit.
Genau, da machen die eine ganze Menge, einfach bedingt durch die Überalterung ihrer Gesellschaft und ihren Hightech-Fimmel, den sie ohnehin haben, also dass die Einsatzschwelle relativ gering. Dann ist eine ganze Menge passiert im so Bereich, sagen wir mal, Spezialanwendungen, Fensterputzroboter auf großen Glasflächen, Staubsaugerroboter.
Da fährt doch einer am Hauptbahnhof.
Genau, über da fährt so ein Ding vielleicht darüber so.
Ja, wer ist jetzt verantwortlich, wenn er runterfällt?
Ja, interessante Frage. Ich glaube, er ist festgebunden. Na gut, da fallen auch schon andere Stahlträger
rum. Kann man da mit einer Drohne hinfahren und den einfach einsacken?
Nee, der ist fest, also der läuft auf so Schienen.
Ach so, okay. Dann brauchst du eine Schraubdrohne. Drohne, okay.
Ja, aber das wäre alles.
Willst du damit, ja?
Da muss ich überhaupt kurz mal Fensterputzroboter, da muss ich eine Story loswerden. Da war ich so platt, da war irgendwo so ein unbedeutender kleiner Artikel über eine Entwicklung, dass sie elektrostatische Adhäsion jetzt irgendwie mal in richtig gemacht haben. Ist jetzt kurz ein bisschen technisch. Die haben im Prinzip eine Folie genommen, legen da massiv Spannung an und jeder kennt das. Wenn man so einen Luftballon am Pulli reibt, dann klebt er an der Decke. Was ich nicht wusste, was wir dann aber mal nachrecherchiert haben, man kann tatsächlich mit der Energie aus einer AA, in einer Mignon-Zelle, kann man genug Elektroadhäsion erzeugen, um 100 Kilo an die Decke zu hängen. Da war ich richtig platt.
Also die haben jetzt Roboter gebaut, die können Wände
hochgehen. Die können Wände hochgehen und zwar ganz gleich, was das für ein Material ist.
Ja. Und aufgrund dieser
Elektroadhäsion, genau.
Genau.
Auf dieser elektrostatischen Adhäsion. Da war ich richtig platt.
Ja, das war schon echt
beeindruckend. Wenn du sagst, die bauen sowas, wer baut sowas?
Das sind meistens jetzt irgendwelche universitären Entwicklungen. Das ist halt, ich bin unsicher, es kam irgendwie aus USA. Ich habe es jetzt nicht mehr, ist schon ein bisschen her, ich habe es nicht mehr genau parat.
was man jetzt schon kaufen kann im privaten Bereich, sind diese Staubsaugerroboter.
Mhm. Die also auch durch deine Wohnung fahren und dann
genau,
vor dem Aquarium umdrehen und wieder zurückfahren.
Genau, die sind halt noch ein bisschen laut, aber ansonsten funktionieren die eigentlich ganz gut. Und der Staubbeutel ist ein bisschen klein, aber das sind halt Kleinigkeiten.
Aber, und das war der echte Durchbruch letztlich, die finden jetzt ihre Basisstation wieder und können sich selber wieder aufladen.
Genau, also du musst den nicht mehr irgendwie...
Das ist das, was du vorhin sagtest, genau. Nimm eine Drohne und sag ihr bitte, du fährst zur Aufladestation und fliegst wieder über Polen raus. Genau.
Das ist der nächste Schritt, weil momentan haben wir 15 Minuten mit so einer Drohne, das reicht für nix, außer mal eben schnell kurz gucken. Mhm. So, was man will ist, die haben eine Stunde Ladezeit, 20 Minuten Flugzeit, ich habe 3 Stück, es ist immer einer in der Luft und zwar ohne, dass ich mich kümmere. Und dazu reicht es ja, dass sie immer über meinem Haus schwebt und sich langsam im Kreis dreht und ein Überwachungsturm spielt, sagen wir mal, und dann wieder landet und dann kommt die, also auch keine komplexe Bewegung. Aber das wird in aller nächster Zukunft kommen, das haben wir noch nächstes Jahr.
Eine Idee, was man noch machen kann, hat Jörg zum Beispiel. Der hat angerufen 0331 70 97 110. Hallo Jörg.
Hallo.
Tag.
Ja, ich habe letztes Jahr bei eurer Blue Moon Sendung zu Drohnen mich schon mal ein bisschen beteiligt. Das ist ganz witzig. Eigentlich komme ich selten dazu, Blue Moon zu hören, aber wenn ihr euch über Drohnen unterhaltet, dann läuft es mir immer über den Weg. Ja, also ich wollte mal dazu sagen, ihr habt ja jetzt viel darüber geredet, was Drohnen so für Gefahren bedeuten könnten in Zukunft oder was jetzt für den Einzelnen für Einschränkungen dadurch.
Na, wir haben nur versucht, ein bisschen diese allgemeine Hurra-Thematik ein bisschen zu korrigieren.
Ja, aber das Problem, was ich dabei sehe oder beziehungsweise den Punkt, den ich dabei sehe, ist, dass man heutzutage eigentlich durch Handys, durch Internet etc. pp., also dadurch, dass heutzutage eigentlich alles digitalisiert abläuft, was man früher halt per Hand gemacht hat, man ja schon viel überwachter ist, als es so eine Drohne heutzutage, also zumindest im zivilen Bereich, jetzt für den Bürger leisten könnte.
Und aber es ist halt ein Baustein mehr, ne? Das ist halt, also der Punkt ist halt, man kann es halt nicht gegeneinander abwägen. Es ist ja nicht so, dass jetzt dadurch, dass es Drohnen gibt, ist die Internetüberwachung weg. Sondern es ist halt so, dass der Baustein dazukommt, dass halt auf der Basis der Position, die zum Beispiel aus dem Mobiltelefon zu erzielen ist, es sehr einfach ist, eine Drohne zu schicken, die dich dann auch noch filmt.
Genau, ja. Aber dazu muss man ja im Prinzip schon im Visier sein. Also was so eine Drohne im Prinzip macht, ist, wenn irgendwo ein Verdacht ist, wenn die Einsatzkräfte oder wer auch immer das Ding jetzt verwendet, jetzt in irgendeiner Form noch ein weiteres Werkzeug braucht, um jetzt, sagen wir mal, ihre Arbeit zu tun oder was auch immer sie da tun. Also wir leben ja zum Glück nicht in einem Überwachungsstaat wie zu DDR-Zeiten, sodass man eigentlich schon davon ausgehen kann, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird.
Was veranlasst dich dazu? Also wo kommt diese Theorie her, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird?
Das ist jetzt keine Theorie, sondern das ist einfach meine Beobachtung unserer heutigen Gesellschaft, dass einfach in der Bundesrepublik, also ich muss dazu sagen, ich bin aus dem Osten, mit Daten, solange sie zumindest öffentlich gehandhabt werden oder auch eben mit solchen Mitteln wie Drohnen oder was die Polizei oder sonstige Einsatzkräfte eben sonst an Möglichkeiten haben, um jetzt dem Bürger in irgendeiner Form zu schaden, dass das schon verantwortungsvoll eingesetzt wird.
Echt? Du hast den aktuellen Skandal komplett nicht mitgekriegt, ne?
Na, der aktuelle Skandal behandelt ja erstmal kommerzielle Sachen.
Ja, und also, was glaubst du, wo die Informationen alle herkommen?
Die kommen von Callcentern, also das hat er jetzt zum Beispiel mit Polizei oder Feuerwehr etc.
Nein, natürlich. Und es gab auch noch nie den Fall, dass der Cousin des Schwagers, der bei der Polizei ist, dann mal eben schnell rausgefunden hat, für wen diese Autonummer ist. Also nee, ganz, also ganz heikles Thema.
Ich möchte mich jetzt ehrlich gar nicht so in diese Richtung jetzt mit der Diskussion bewegen, aber wenn wir schon mal kurz dabei sind, also ich kenne auch Polizisten und die sagen, wenn sie ein Autokennzeichen quasi ermitteln wollen, dann brauchen die einen Fall dazu. Also das kann man nicht eben einfach so machen.
Also die Frage ist,
auf jeden Fall, wir sind ein sehr bürokratischer Staat, da wird überall versucht, entsprechende Netze einzuziehen, dass eben so ein Klüngel nicht entstehen kann oder dass so ein Missbrauch eben vorgebeugt wird. Natürlich kann man es nicht immer verhindern, aber wird halt nicht flächendeckend gemacht. Also wir befinden uns nicht im Staat.
Die Frage ist folgende. Warum dann weigern sich die Innenminister standhaft Maßnahmen, also polizeiliche Maßnahmen, die genehmigt werden, entweder zeitlich zu begrenzen oder wissenschaftlich zu evaluieren?
Also ein Innenminister ist ein Politiker, den würde ich da jetzt nicht...
Nein, das sind auch so Leute wie zum Beispiel der BKA-Präsident, der weigert sich und sagt, nein, wir wollen keine wissenschaftliche Evaluation, weil wir sonst möglicherweise die politische Rückendeckung verlieren, weil bei dieser Evaluation zum Beispiel rauskommt, dass die Polizei ihren Benachrichtigungspflichten bei Überwachungsmaßnahmen nicht mal einem Drittel der Fälle nachkommt. Weil zum Beispiel dabei rauskommt, dass bei Telefonüberwachung im Gegensatz zu vielen anderen Ländern keine Ermittlung stattfindet, wie erfolgreich das eigentlich ist. Also in wie viel Prozent der Fälle tatsächlich zum Beispiel eine Verurteilung kommt.
Also ihr meint, Controlling fehlt.
Ja, es gibt es nicht, weil es wird halt politisch verweigert. Und aus diesem Grunde bin ich enorm skeptisch, dass damit verantwortlich umgegangen
also
wird.
Ich sag mal so, ich habe kein Problem damit, dass man skeptisch ist. Das ist auch immer gut. Also man muss die Sachen natürlich hinterfragen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, welche Möglichkeiten und auch im positiven Sinne betrachtet jetzt Drohnen eben nicht nur für die Polizei, sondern eben auch für kommerziellen Einsatz. Also wenn es um, keine Ahnung, Hochspannungsleitungen überwachen oder Windräder
das bestreitet doch
auch niemand. Oder Waldbrände früh entdecken, all solche Sachen. Also man kann mit Drohnen unheimlich viel anfangen. Naja. Man heutzutage natürlich, wenn man es denn machen will, sehr teuer mit bemannter Luftfahrt machen muss.
Naja, oder mit allen anderen Sachen. Das haben wir auch gerade angeschnitten, dass die Drohne einfach im Zweifelsfall oder das unbemannte Objekt, welches auch immer, einfach dahin gehen kann, wo Menschenleben in Gefahr sind. Also, was weiß ich, irgendwelche Katastrophenherde oder Unfallgeschichten.
Genau, ja. Obwohl das ja seltenere Fall ist, aber oft hat man halt eben, dass man Sachen, wo man wirklich jetzt Sachen, die jetzt keinem persönlich schaden, wie zum Beispiel Waldbrennen oder sonst
was. Also hatten wir alles, haben wir aber eingangs ja auch diskutiert. Der Architekt, der eben seine Baustelle mal anguckt.
Genau, ich habe jetzt eure Sendung nicht von Anfang an verfolgt. Na eben,
da fehlt dir jetzt genau dieser Teil.
Ist klar, ist überhaupt auch nicht schlimm. Wir wollten ja auch hier nicht sagen, dass Drohnen böse sind, sondern einfach nur darauf hinweisen, wie weit die technische Entwicklung schon ist, dass du so ein Ding für unter 1000 Euro bauen kannst und losschicken kannst und wohin die technische Entwicklung dann noch geht und welche Pros und Kontras da links und rechts vom Wege liegen, das können wir hier in der 2-Stunden-Sendung natürlich gar nicht anreißen. Klar.
Also die Pros gerade jetzt von der Tatsache, dass die Drohne jetzt auch beim Mikrokopter und so weiter und so fort immer günstiger und einfacher wird, sehe ich einfach, dass sie nicht mehr ausschließlich militärisch genutzt wird. Weil militärische Nutzung ist immer dann, wenn das Militär quasi für viele Millionen, die können ja ein Heidengeld da drin versenken, quasi eine Technologie für sich allein nutzen kann.
Jetzt kommt gleich wahrscheinlich die Theorie mit der Teflonpfanne und der Raumfahrt.
Nö, gar nicht.
also für uns ist halt das Problem, dass wenn so neue Technologie anfängt in Benutzung zu kommen, dann muss man sich halt darüber Gedanken machen, wie wird die, also benötigt es eine Regulierung? Wenn ja, wie soll die aussehen? Also ist zum Beispiel ist es zum Beispiel notwendig, halt bei sagen wir mal so Modellflugzeugen oder besseren Modellflugzeugen mit GPS und einer Kamera unten dran, sind wir vermutlich noch nicht in dem Bereich, wo man sagt, okay, da braucht man eine Regulierung. Wenn die Dinger aber plötzlich wirklich in großen Massen eingesetzt werden können, weil sie enorm billig geworden sind. Und wenn du einfach mal, jetzt nur mal spaßhalber annimmst, du könntest einfach 1000 von den Dingern permanent über Berlin in der Luft haben.
Also naja, das geht ja nun gerade bei den Mikrokopplern, um die sicher, sag mal, Theorie über Berlin haben, dann sagen wir, wir bewegen uns im elektrischen Bereich unter 5 Kilo, das sind dann diese Mikrodrohnen, die können ja nun nicht länger als 20 Minuten in der Luft bleiben. Das ist vollkommen in
Ordnung, wenn du 5000 Stück hast, dann hast du 2500 auf der Ladestation und 2500 in der Luft. So, also das ist halt, wenn die Dinger, also wir müssen einfach darüber nachdenken, wie sehen so eine Szenarien aus, weil...
Aber das wäre doch im Prinzip genau das Gleiche, wenn es schon heute darum geht, wer darf seine Filiale auf der Straße, Bankfiliale oder was auch immer, mit einer Kamera wie weit überwachen, ohne dass er Persönlichkeitsrechte verletzt? Ist,
da gibt's genau dieselbe Thematik.
Da gibt es halt eben
tatsächlich... Im Prinzip ist das ja schon abgedeckt, wenn man so will. Weil dazu gibt es Rechtsprechung, damit wurde sich befasst und eine Drohne ist ja nichts weiter als eine sich bewegende Kamera. Jetzt ist halt, muss man das ja letztendlich nur auf die Drohne übertragen.
Genau, nur momentan passiert das halt noch nicht. Ne? Also es ist halt so, das sind halt so die Dinge, die uns da bewegen und pauschal zu sagen, ich vertraue da mal unseren Ermittlungsbehörden, weil bisher haben sie keinen Scheiß gebaut. Nee, so blöd bin ich nicht. So,
nein, wollte ich das auch nicht verstanden wissen. Ich wollte nur sagen, dass man eben auch sehen muss, dass diese Drohne eben auch sehr Nützliches leisten kann.
Und unbestritten.
Auch in der Hand der Polizei, selbst wenn wir nicht immer der Polizei vertrauen wollen.
Unbestritten.
Ja.
Gut, Jörg. Das
war im Prinzip mein Beitrag dazu.
Alles klar. Danke dir vielmals.
Danke auch.
Tschüss. Ciao. Wir haben noch eine Mail bekommen, die wollen wir nicht vorenthalten, und zwar von Lars. Der hat geschrieben, er kann sich ganz gut vorstellen, dass es bald selbstverständlich ist, mit Drohnen zu leben. Wenn die Technik erstmal so klein ist, durch die Nanotechnologie, werden die auch nur noch verschwindend klein sein. Er findet das Thema sehr spannend. Schönen Gruß, Lars. So. Also eine Menge passiert. Auf jeden Fall konnten wir wahrscheinlich die ganze Thematik von wegen Drohnen und autonome Geräte heute nur im Bruchteil anreißen, aber wir haben wahrscheinlich beleuchtet, wie weit die technische Entwicklung ist und euch den ein oder anderen Gedankenansatz dazu mitgegeben. Jetzt ist es, glaube ich, nochmal Zeit, über die Motodrohne zu reden, oder? Steini?
Klar. Sollen wir unbedingt nochmal machen?
Sollten wir machen, und wir sollten auch noch da sagen, dass es Chaos Radio Express gibt. Das machen wir auch noch.
Genau, Chaos Radio Express.
Chaos Radio Express wird noch eine Chaos Radio Express-Sendung zu dem ganzen Drohnenthema geben, die ein bisschen mehr auch in die Technik reingeht. also ein bisschen erklärt, wie funktioniert es eigentlich mit diesen Kalman-Filtern, den Sensoren.
Was ist ein Quadrotop?
Den Brushless-Motoren und so weiter, diese ganzen Dinge. Wird vermutlich sogar noch vor der Motodrohne passieren, weiß ich aber nicht ganz genau. Ansonsten gibt es seit der letzten Sendung 4 neue Karlsruhe Express Podcasts zum Runterladen unter karlsruhe.ccc.de. Ich habe jetzt die Themen nicht alle im Kopf, aber es sah irgendwie ganz interessant aus. Klickt da mal drauf, ladet euch die runter. Chaos Radio Express ist sozusagen die Ergänzung zum Chaos Radio hier auf Fritz.
Der technische große Bruder.
Wo halt einfach die technischen Dinge ein bisschen mehr ausführlich gewidmet werden, gewürdigt werden können. Ja, ansonsten wie gesagt, chaosradio.ccc.de, da gibt es halt auch noch mehr Details und Informationen dann.
Und genau, und auch den Podcast dieser Sendung.
Genau.
Ne?
Genau. Genau, und am 20. September ist die Veranstaltung Motodrone, veranstaltet von dem Motodrone e.V. unter Mitarbeit des Chaos Computer Clubs und etlichen anderen Institutionen. Paparazzi werden da sein, etliche Microcopter-Bauer werden da sein. Ich hoffe, jemand von Microdrones wird auch da sein, habe ich noch nicht erreicht. Etliche Vertreter von Politik und Wissenschaft werden anwesend sein. Wir werden Mikrocopter live und zum Zugucken dort bauen. Wir werden den Stand der Entwicklung für die Challenges, die eigentlich hätten stattfinden sollen, zu denen aber die fast alle Bewerber einfach nicht so weit sind, dass sie die Aufgaben hätten lösen können. Wir werden dort einfach den Stand der Technik diskutieren, den Stand der Entwicklung diskutieren, gegenseitig Hilfestellung geben, den neuen Termin für die Challenges besprechen, an denen es dann tatsächlich wirklich um die Wurst geht. Macht keinen Sinn, wenn da jetzt zwei Leute gegeneinander antreten und beide das Problem irgendwie mehr schlecht als recht lösen. Das wäre schade. So ist es nicht gedacht. Deswegen grob wird die eigentliche Challenge im nächsten Jahr stattfinden. Wir schätzen Mai oder Juni. Ja. So dass also auch der Chaos Communication Kongress noch dazwischen liegt, um eben sich wieder zu treffen, nochmal Update zu haben, nochmal konkret miteinander dran zu arbeiten. Die Veranstaltung wird stattfinden, wie schon gesagt, am 20. September in Finofort, Furt auf dem alten Militärflughafen Museum. Das
ist bei Eberswalde,
Berlin. Das ist nördlich von Bernau, noch die Autobahn hoch. Wandlitz vorbei, Lanke so, vorbei.
Eine Viertelstunde von Berlin.
Genau, ja. 50 Kilometer etwa.
Genau, www.motodrone.org.
www.motodrone.org, genau, da findet ihr auch alle notwendigen Informationen und wir freuen uns total, wenn ihr zahlreich kommt, mitdiskutiert, mitbastelt, mit euch das einfach anschaut oder da einen schönen Tag verbringt.
Kostet eigentlich Eintritt?
Da diskutieren wir drüber. Ich glaube ja, aber nicht viel.
Okay, also einfach nur so ein bisschen, um die Orga-Kosten zu covern.
Okay, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir genau gesagt haben. Ist ja. Schon ein bisschen
her. Das ist rauszukriegen, motodrone.org, 20. September. Ansonsten chaosradio.ccc.de. Da gibt es die Podcasts der Sendung und auch alle anderen Sendungen aus der Vergangenheit nochmal zu nachhören. Da gibt es die Chaos Radio Expresses. Hier gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer passt auf, dass ihr nicht über eine Drohne stolpert. Danke für Anrufen, danke für Mitdiskutieren und danke für diese höchst interessante Sendung, in der wir alle ein bisschen was gelernt haben. Frank Rieger und Steini vom CCC waren hier. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir machen jetzt uns vom Acker, weil hier kommen Maxwell Smart und seine komischen Beatbustler mit seinen... Hi, alles klar. Maxwell und seine DJs sind am Start. Die sind in 5 Minuten im Live-Flat für euch da. Genau. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss von mir und bastelt schön und lasst euch nicht unterkriegen.
Genau. Tschüss. Schönen Abend.